Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wieder Florian und auch heute sprechen wir wieder über moderne Arbeitsformen. Heute gehen wir ganz tief in die Spielwiese des New Works rein. Und dazu habe ich den Robert an meiner Seite vom New Work Hub, der uns heute aus seiner Perspektive erklärt, wie New Work funktioniert. Er hat mich schon ganz, ganz viele Organisationen dazu beraten, war selber schon in ganz vielen Organisationen aktiv, hat einiges mitgenommen. Und ich freue mich auf den Austausch heute, weil wir beide ja in dem Umfeld aktiv sind und die eine oder andere Perspektive auch schon mitgenommen haben. Aber bevor ich da zu tief einsteige, erstmal Robert, herzlich willkommen.
Hallo Florian, servus.
Ja, stell dich doch mal den Leuten da draußen ein bisschen vor.
Genau, gerne. Ich bin Robert, werde nächstes Jahr 40, verrückterweise. wurde im schönen Weißenfels, das ist zwischen Halle und Leipzig, bin hier auch in der Gegend geboren, habe hier auch studiert, also wenn man es negativ formulieren will, quasi immer hier so in der Suppe geblieben, wenn man es positiv formulieren will, sage ich immer, ich mag es hier, ich finde es hier cool, ich mag die Leute, ich mag die Gegend, es ist alles cool, Familie ist hier, Freunde sind hier und versuche auch hier sozusagen von Remote beziehungsweise dann auch von hier als Basis auch zu arbeiten. Und ich beschäftige mich selber schon eine ganze Weile mit dem Bereich Modern Work sozusagen und bin jetzt aktuell da unterwegs im New Work Hub, den ich auch mitgegründet habe. Das ist eine Genossenschaft, die sich, ich sag mal ganz grob, auf die Fahne geschrieben hat, New Work Beratung für alle Arten von Unternehmen und Organisationen zu leisten. Und genau, bin da sozusagen mit Kollegen und Kolleginnen am Start, um die Arbeitswelt einfach cooler zu machen.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal ein bisschen einsteigen, was die Arbeitswelt cooler macht. Aber erstmal die Standardfrage auch an dich, wie alle meine Gäste abbekommen. Was bedeutet für dich denn überhaupt Modern Work?
Genau, also für uns ist es ja immer noch New Work, obwohl der Begriff ja so ein bisschen gefühlt verbrannt ist, gerade so in der Öffentlichkeit. Ansonsten ist Modern Work für mich eigentlich die Geschichte, dass jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin einfach das Beste aus sich rausholt und damit auch dem Unternehmen sozusagen, dem Unternehmen das Beste bietet. Und dabei auch beide Seiten gesehen werden, also die Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen von den Mitarbeitern und die Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen auch von den Unternehmen. Und dass beides sozusagen zusammen zu einer besseren Arbeitswelt und auch zu besseren Ergebnissen führt, genau.
Wie gut funktioniert das deiner Meinung nach aktuell schon? Also wie gut sind diese beiden Seiten bisher so miteinander connected?
Teils. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen immer mal so ein paar Touchpoints, da habe ich auch mit einer Kollegin so gesagt, dachte mir so, es ist immer wieder interessant, wahrscheinlich merkt man das auch, wenn man da selber nicht drin ist, wie sehr manche Leute so in ihren Rollen, Stellen und Arbeiten sozusagen so gefangen sind, mehr oder weniger, also so verhaftet. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch, ich sag mal, auch in Politik und auch in Unternehmen immer mal so, wie so kleine Sterne, wo man sagt, Mensch, das ist richtig geil, das ist richtig cool, die Leute haben da irgendwie Spaß, die Leute bringen richtig was voran und werden auch gehört und das, was dann immer noch schön ist, wenn sowas dann auch zu besseren Ergebnissen führt, wie auch immer die aussehen, ne? Das muss ja jetzt nicht unbedingt mehr Geld sein oder höhere Gewinne, das kann ja auch sein, dass es den Leuten einfach besser geht, dass die auch mal eher nach Hause kommen und mit ihren Kindern spielen können oder sowas, ne? Das ist, also würde für mich auch als Erfolg zählen, wenn das Unternehmen das dann auch im Endeffekt voranbringt, genau.
Das ist ja die New Work-Philosophie auch sehr, sehr breit aufgestellt, was das alles bedeutet. Und es geht ja auch um das komplette Environment, also der Mensch, die Organisation, die Umwelt, ja auch in den Einklang zu bringen und da zu gucken, immer das Beste rauszuholen. Du hast gerade gesagt, ihr habt eine Genossenschaft gegründet. Erzähl doch noch ein bisschen was über den New Work Hub, was eure Mission, was euer Ziel ist. Warum macht ihr das? Und warum eine Genossenschaft und nicht einfach eine ganz normale Organisation wie eine GmbH gegründet?
Ja, Genossenschaft eigentlich, also gerade dieser Part Partizipation und Gemeinschaft da so ein bisschen mehr im Vordergrund steht als bei einer GmbH. Es ist sehr viel mehr auf Mitbestimmung quasi ausgelegt. Also wir sind sozusagen auch im Kernteam, sind da alle gleichwertig sozusagen behandelt. Also im Prinzip, ich sag mal alles irgendwelche C-Level, jetzt um mal so im Konzernsprech zu bleiben, haben alle die gleichen Stimmenrechte, haben alle die gleichen Mitbestimmungsmöglichkeiten. Und selbst wenn jetzt bei Sven und mir auf dem Papier steht, dass wir Vorstand sind, bedeutet das nicht, dass wir quasi jetzt plötzlich mehr Macht haben oder sowas, ne? Also das ist alles geteilt, das ist alles partizipativ. Und auch ich sag mal, es ist auch so eine Geschichte, da steht auch Geld gar nicht so im Vordergrund. Ne? Bei einer GmbH, dann hast du auch immer, wenn du da Anteile hast, dann kann es auch sein, dann steigt der Wert von der Firma, dann geht es plötzlich darum, wieder Anteile zu verkaufen. Das gibt es bei einer Genossenschaft nicht. Also wir haben Genossenschaftsanteile quasi gekauft, die könntest jetzt auch du kaufen oder jeder andere, der jetzt gerade mit zuhört. Und die bleiben aber im Wert gleich. Ne? Also das ist dann einfach nur ein Wert, den man da quasi mit reingibt und den kriegt man dann auch wieder zurück, wenn man dann irgendwie sagt, okay, man möchte halt nicht mehr mit dabei sein. Genau, und das ist so, also das ist einer der Gründe sozusagen. Wir haben halt einfach auch eine Möglichkeit gesucht, wie man mit vielen Leuten sozusagen, ja, mehr oder weniger so eine Gemeinschaft bilden kann, um das zu machen, weil wir eigentlich alle nebenher noch was haben. Also ich mache nebenbei ja noch Webseiten, die ich programmiere beispielsweise und so Digitalberatung. Andere Kollegen machen Strategieberatung, andere Kollegen machen Employer Branding und um das sozusagen einfach so ein bisschen besser unter einen Hut zu bekommen, genau.
Was macht ihr inhaltlich sozusagen? Also es ist die Form, wie ihr zusammenarbeitet. Was bietet ihr in der Genossenschaft an?
Also wir bieten im Prinzip an, nicht nur eine Blickweise auf das ganze Feld New Work zu haben. Also du hattest ja auch schon in der Einleitung so ein bisschen angeteasert, diese Spielwiese oder das Spielfeld, wie wir es nennen, wo wir einfach sagen, okay, New Work ist nicht nur ein Teil, sondern New Work ist halt mehr. Und das merken wir vor allem im Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass wir halt nicht, also wir machen halt nicht nur Strategieberatung, wir machen nicht nur Kultur, wir machen nicht nur Leadership, wir machen nicht nur Workplace, sondern wir schauen uns dieses ganze Feld New Work einfach auch unter den allen Gesichtspunkten an. Und das ist was unsere Kunden schon zu schätzen wissen, weil wir dann auch einfach sagen, also jetzt ganz aktuell haben wir ein Thema, da geht es eigentlich ganz klassisch um eine Digitalisierung von Office 365. Und dann sagen wir aber auch, okay, passt auf, das haben wir jetzt abgehakt, also es ist so ein Tool-Thema ja eher, wir können euch aber auch im Thema Strategie noch weiterbringen, weil wir jetzt schon einmal diesen Fokus haben, weil wir einmal schon mal drin sind in den Prozessen und da dann auch einfach unterstützen. Und das ist für die Kunden auf jeden Fall ein Mehrwert, weil wir dann ja im Prinzip wie so ein Ansprechpartner für mehrere Themen sind. Und ein Vorteil jetzt der Genossenschaft auch ist auch, dass wir sagen, okay, wir, also nicht nur die Leute, die wir im Kernteam haben, sondern auch Leute drumherum, mit denen wir einfach, ich sag mal, die wir schon lange kennen, die schon Wegbegleiter sind, die können wir dann auch mal zu Projekten dazuziehen, um dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt ein Thema, ich sag mal, Positive Leadership zum Beispiel ist jetzt ein Thema, das können wir, da können wir zwei Sätze zu sagen, aber wenn du zwei Wochen brauchst oder zwei Tage, dann würden wir jemand anders mit empfehlen und da können wir dann einfach auch mit einsteigen. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja.
Das heißt, eine breite Palette, die ihr anbietet. Ich sage ja auch immer wieder hier, die Themen müssen miteinander verbunden werden. Ich kann nicht einfach ein Tool einführen und erwarten, dass ich New Work mache oder plötzlich agil bin, nur weil ich ein Jira habe und da ein Scrumboard habe und irgendwie Sprintplanung mache, sondern da steckt viel mehr dahinter. Also das Thema Leadership auch entsprechend dann agil zu denken, die Teams entsprechend auszustatten, vielleicht auch die Büros umzubauen. Das können wir auf das Spielfeld dann gleich kommen, wird sich das ja dann auch teilweise eins zu eins dann auch widerspiegeln, diese Themen, die wir hier bei uns bei Cyber dann auch entsprechend immer so sehen und sagen, es muss halt einfach die Umgebung, der Mensch, die Kultur, der Arbeitsplatz, die Technik miteinander verbunden werden, damit das auch so einen Einklang finden kann, das Ganze, und eben nicht so, ja, so separiert betrachtet wird, weil alleine nur die Technik oder nur das Framework oder nur die Kultur alleine bringt uns halt am Ende nicht voran. Vielleicht hilft es ein bisschen, ja, wenn man separiert betrachtet, aber im Ganzen bringt das jetzt die ganze Organisation nicht wirklich vorwärts.
Also wir haben bei uns auch immer in allen Vorträgen und allen Impulsen, die wir haben, haben wir immer so die Anleitung für die Ungeduldigen, nennen wir das immer. Da stehen vier Punkte drauf, das ist Microsoft Teams einführen, moderne Büros schaffen, Obstkoch aufstellen und allen weiße Sneaker verteilen. Damit ist quasi New Work abgehakt. Also natürlich nicht. Aber das sind so die Klassiker, wo die Leute immer kommen. Ne? Also wir hatten auch schon viele Anfragen, wo dann, wir haben neue Büros, also gerade nach Corona sozusagen, wir haben jetzt neue Büroräume, wir haben gemerkt, Mensch, wir müssen irgendwie anders zusammenarbeiten, wir haben neue Büroräume gemacht, die werden von den Leuten nicht angenommen, was macht man da jetzt? Und ich sage, das ist immer meine erste Frage, habt ihr die Leute überhaupt gefragt, ob die neue Büroräume wollen oder brauchen oder was die brauchen? Ach nee, das haben wir gar nicht gemacht. Na ja, gut, okay, dann, also, ne, dann ist es wieder aus so einer, also dann ist es so mit diesem Raumgedanken quasi gestartet. Und wenn du die Leute aber darauf nicht vorbereitest, ne, und dann hast du, ich sag mal, Menschen in dem Unternehmen, die seit 20 Jahren am gleichen Schreibtisch sitzen und plötzlich haben die ein Desk-Sharing und müssen sich irgendwo einloggen und können nicht mehr das Bild von ihrer Familie da drauf stellen, dann kriegen die einen Rappel, verständlicherweise. Ne, und da muss, das muss man da einfach mitdenken.
Der Kicker fehlt auf jeden Fall noch auf euren Folien.
Ja, den hatten wir noch. Wir hatten sonst auch noch immer, genau, also Obstschale und natürlich Kuschelkurs. Also alle müssen sich danach lieb haben. Es gibt keine Probleme mehr.
Aber du sprichst gerade einen spannenden Punkt an, dieses, dass Organisationen sehr häufig noch aus so einer Abteilung herausdenken. Ich muss das Office cool machen, weil das Employer Branding, kann ich schöne Fotos auf die Webseite packen und dann ziehe ich hier die Leute nachher ins Büro, weil mein Nachbar macht es ja auch, meine Konkurrenten machen das, da ist jetzt ein Sitzsack und Da gibt es eben diese Kaffeeküchenecken, wo die Leute ganz cool am Laptop sitzen und arbeiten und wie man das dann so, diese Philosophie, was man so im Kopf hat, der dann versucht dort zu übertragen. Aber man betrachtet das Thema so isoliert. Also man sagt halt dann so aus der Ich-Perspektive, ich will jetzt coole Büros haben, weil das muss ja dann automatisch zu diesem Effekt führen. Aber wie du schon sagst, es ist niemand gefragt worden, ob ihnen das hilft in der täglichen Arbeit. Und B, dieses Ganze wofür, also warum mache ich das denn überhaupt? Hilft mir das überhaupt in meiner Arbeit, die Arbeit besser zu machen? Also hilft mir das jetzt jemanden, der seit 20 Jahren am gleichen Platz sitzt, macht denen das jetzt besser? Macht das das Team besser? Hilft es der ganzen Organisation irgendwie, sich besser zu alignen, weil die Räume offener sind und dadurch vielleicht mehr Connection stattfinden kann? Und das sind Dinge, die ich merke, dass die Organisationen das gar nicht hinterfragen. Und jeder so isoliert in seiner Bubble, so Matrix-Organisationen, und zwischen diesen Matrix-Organisationen sind ja auch immer diese Pfeile eingezeichnet. Für mich sind das immer so ein bisschen so Mauern, ja. Man klar einzelne Abteilungen voneinander abtrennt teilweise und die gar nicht so miteinander reden, beziehungsweise vielleicht reden sie schon miteinander, aber sie arbeiten nicht an einem gemeinsamen Ziel sehr häufig. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich einen Rüffel dafür, weil die sagen, natürlich arbeiten wir nach einem Ziel, wir haben noch eine Vision und eine klare Mission in der Organisation. Ja, gibt's häufig, aber solche Kleinigkeiten, dieses, wie arbeiten wir zusammen, wie sehen die Büros aus, wie wird New Work gelebt, etc., wird sehr häufig aus einer Ich-Perspektive herausgetrieben. Das sieht man jetzt gerade wieder, letzte Woche haben ja zwei große deutsche Konzerne angekündigt, alle Mitarbeiter wieder ins Office zu holen, ein großer Versandhändler und einmal aus dem Finanzbereich. Und auch da wieder, es ist so, also nicht per se, dass es schlecht ist, das dürfen die sehr gerne machen und vielleicht ist das auch der richtige Weg für die, so zu arbeiten, ich will das gar nicht kritisieren. Aber was man merkt, es ist eine pauschale Vereinheitlichung aller Mitarbeitenden gemacht worden und teilweise bei der einen Organisation sogar noch für die Führungskräfte eine viel strengere Regelung, wo ich mich frage, warum muss die Führungskraft eher vor Ort sein, anstatt die Mitarbeitenden, sitzt die Führungskraft alleine da? Was hat das für einen Sinn? Also ja. da frage ich mich halt so, es wirkt sozusagen von außen wieder, als hätte sich keiner Gedanken gemacht, warum wir die Leute vor Ort brauchen und was das für einen positiven Effekt wirklich hat. Wie siehst du das? Du erlebst ja sehr viele Organisationen in diesem Bereich. Warum machen das Organisationen? Warum gehen die so, nennt es mal bewusst plump an so einer Stelle vor und machen sich keine wirklichen Gedanken, wie man eigentlich Teams alignen kann, das Richtige zu tun in dem richtigen Setup?
Ich glaube, also ich würde jetzt zwei oder drei Punkte sehen, ne, die du gesagt hast. Also einmal diese Thema Mission, Vision und das dann sozusagen runterbrechen auf Tätigkeiten, sage ich mal. Ne. Das ist ja eigentlich so eine Pyramide. Also ganz oben steht Mission, Vision. Das sind so Sachen, die sind 3, 5, 10 Jahre lang gültig oder beziehungsweise das ist so ein, ne, so ein Ding, was weit weg in der Zukunft ist. Das können Unternehmen meistens relativ gut, sowas wenigstens zu announcen oder sagen, Mensch, wir wollen jetzt in diese Richtung. Ja, und so dieses Tagesgeschäft, das können Unternehmen auch meistens relativ gut, sonst würde es sie nicht geben, ne? Also gerade große Unternehmen so. Und aber so dieses, was du auch angesprochen hast, so dieses Alignment, ne? Wie breche ich das jetzt runter? Wie breche ich das runter, was sozusagen die Kollegen und Kolleginnen in den Fachabteilungen im Tagesgeschäft machen, zu, dass, da wollen wir in 5 Jahren sein. Das ist extrem schwer, vor allem für größere Organisationen, weil mitunter gerade so dieses typische mittlere Management, ne, an denen wird von allen Seiten gezogen. Von oben wird gezogen, weil die in irgendeine Richtung wollen, von unten wird gezogen, weil die Mitarbeiter nicht mehr zufrieden sind. Und das dann irgendwie unter einen Hut zu bekommen und dann hast du noch, also ich hatte das dann auch in vorherigen Jobs, und dann hast du noch eine Zielvereinbarung, die ist, wenn du Pech hast, 1,5 Jahre alt und die erfüllst du dann, naja, vielleicht manchmal auch nur, damit es den Bonus bekommt. Also war ich auch schon in der Situation, ne, wo ich dann sage, naja, also eigentlich ist es Quatsch, aber hey, ich krieg 10% mehr Geld, warum sollte ich das jetzt nicht mitnehmen, ne, und das ist natürlich schwierig, ne? Und da dann einfach so diese Balance zu schaffen, die Leute quasi, den Leuten was vorzugeben, aber auf der anderen Seite auch, und das ist so ein zweiter Punkt, den ich sehe, die Leute auch einfach mal machen lassen, ne? Gar nicht so sehr in dieses Micromanagement reingehen, gar nicht so sehr zu sagen, also, ne, Florian, du musst jetzt das machen und du musst jetzt diese Aufgaben machen und das ist ganz wichtig und da müssen wir 5% mehr bekommen und da sind es 10%, sondern den Leuten auch einfach mal mehr vertrauen. Also bei uns ist auch so ein Leitsatz, den wir immer mitnehmen für New Work, ne, wenn man Erwachsene wie Erwachsene behandelt, dann verhalten die sich auch so. Und das, was oft passiert in Unternehmen, und ich bin der Meinung, auch diese, wir holen die Leute ins Office zurück, Thematik, das ist so ein bisschen wie Kindergarten. Ne? Jetzt habe ich die wieder alle vor mir, jetzt kann ich wieder gucken, Mensch, guck mal, der Florian, der sitzt am Rechner, perfekt. Vielleicht hat er auch irgendwie irgendein Dokument auf, das sieht ziemlich interessant aus, vielleicht ist es eine Excel-Tabelle, mega, der arbeitet, top, top Kollege. Wenn der jetzt aber zu Hause sitzt, was weiß ich, was der macht, nicht, dass dann irgendwie die Wäsche oder sowas nebenbei wäscht oder 5 Minuten länger Mittag isst. Ne? Also das, und zu diesen, also das will ich gar nicht sagen, dass da alle so sind und dass jede Maßnahme deswegen unter diesem Scheffel steht, aber manchmal hat es für mich so einen kleinen Beigeschmack. Und das habe ich leider auch schon in manchen Unternehmen so gesehen, wo ich dann sage, ihr erzählt jetzt zwar, dass ihr Leute wieder zurückholt und das ist das Beste fürs Unternehmen und alle machen mit. Ich würde da ein großes Fragezeichen dran machen. Ich weiß es nicht, ob es immer notwendig ist. Ne? Und gerade so in dem Bereich, wo ich auch unterwegs bin, so Entwicklung, Development, IT, es ist eigentlich egal, wo ich sitze. Ne? Also klar machen Vor-Ort-Termine mehr Spaß und klar wäre das jetzt auch cooler, wenn wir in einem Büro sitzen würden, ne? Und die Aufnahme zusammen machen würden. Aber ich sag mal, 99% oder mindestens 95% kriegst du auch so hin. Und wenn man sich dann für spezielle Termine, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt nochmal einen Kickoff für das Quartal oder wir wollen uns nochmal wirklich zusammensetzen und mal fokussiert 2 Stunden an dem Thema arbeiten, dass man sich dann zusammensetzt und sagt, das funktioniert vor Ort besser, definitiv, ne? Also das würde ich immer wieder unterschreiben. Aber um dieses Daily Business zu machen, ich muss jetzt alle 2 Tage ins Büro, schwierig, ne? Und da gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die während Corona, ich sag mal, auch überall recruited haben in ganz Deutschland oder sogar noch weiter. Und dann jetzt plötzlich die Leute zurückzuholen und sagen, ach übrigens, das haben wir ja ganz vergessen. Wir würden schon gern, dass ihr cool, dass ihr da vor Ort seid. Ja, und da, also habe auch mit einem Bekannten sozusagen, die sitzen halt relativ weit außerhalb von, also ne, relativ weit dezentral in Deutschland. Da kannst du den Leuten jetzt nicht kommen und sagen, ihr müsst jetzt 10 Stunden ins Büro fahren. Also da zeigen die den Vogel, logischerweise. Ne? Und da so, also ich weiß manchmal nicht, ob da dieses Fingerspitzengefühl fehlt. Ne? Und so als dritten Punkt, was ich halt auch immer mal wieder sehe, wenn dann die Strategie vielleicht funktioniert, wird ganz oft vergessen, so was ist kurzfristig und was sind langfristige Erfolge. Manchmal funktionieren Sachen ja kurzfristig sogar relativ gut. Gerade für, ich sag mal, für Unternehmen, die an der Börse sind oder sowas, da kann man sicherlich mal die Bilanzen, ich sag mal, auf Vordermann bringen oder die Zahlen so hin, nicht biegen, aber so darstellen, dass das alles super aussieht. Aber was ist denn in 3 oder 5 Jahren damit? Ne, was hast du denn hinterlassen? Und ich meine, was man jetzt von der gar nicht mehr so sehr aktuellen Regierung hält oder nicht, inhaltlich, die haben einfach, ist jetzt eine kleine Tangente, aber die haben einfach einen scheiß Job, weil vorher manche Sachen einfach verschlafen wurden. Ne? Und da ist jetzt natürlich der schwarze Peter schnell zugeschoben, aber ob es jetzt mit anderen besser gelaufen wäre oder anders, weiß ich nicht. Aber so dieser, ne, zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur was uns sofort was bringt, sondern was auch nachhaltig funktioniert. Ne? Und das ist für mich auch ein Teil von New Work, ne? Einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht nur für kurzfristige Erfolge, kurzfristig den Mitarbeiter ausgelaugt, sondern ich weiß, das ist so gebaut, dass es in 3, 5 oder 10 Jahren auch noch funktioniert.
Ja, da tun sich, glaube ich, Organisationen echt ein bisschen schwer noch, so diese Weitsicht zu haben und auch dieses Nicht-Messbare auch zu verfolgen. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Man weiß teilweise ja auch gar nicht, und das muss man fairerweise jetzt auch mal sagen, man kann es nicht wirklich messen, ob die Teams vor Ort oder in der hybriden Welt oder im Homeoffice, wie produktiv sie dann nachher wirklich sind. Klar, ich kann irgendwie bestimmte Messungen da durchführen, ich kann Umfragen durchführen und so weiter. Ich kann da so ein Fingerspitzengefühl dafür kriegen. Aber ich kann jetzt nicht vorausahnen, ob ich in 3 Jahren produktiver bin, wenn ich alle Leute ins Büro geholt habe oder nicht. Das muss man einfach ausprobieren. Das muss man den Organisationen auch zugestehen, wenn die gemeinschaftlich, und das wäre ja auch das, was ich eigentlich plädiere, gemeinschaftlich entscheiden, so zu sein oder so zu arbeiten, dann hat man sich auch erstmal darauf committed und dann versucht man auch Wege zu finden, das dann entsprechend auch zu fördern, dass man in 3 Jahren vielleicht auch den Vorteil dann davon hat oder in 3 Jahren noch viel produktiver ist, als man das heute vielleicht dann auch schon ist. Ich glaube einfach nur, dass man halt teilweise eher aus Angst und Unsicherheit und eher so tayloristischen Ansätzen agiert und sagt, so, ich will halt kontrollieren, dass der Florian halt arbeitet. Wenn der eine Excel-Liste aufhat, super. Kann ich sehen, dass da irgendwas hin und her gescrollt wird. Ob ich da irgendwas mache oder ob ich den ganzen Tag diese Excel-Liste einfach nur lese und am Ende des Tages doch nicht verstanden habe, das wird halt dann gar nicht mehr so krass gesehen. Aber ich habe erstmal dieses Gefühl dieser Kontrolle, dieses Arbeitens. Und ich glaube auch, dass da viel Transparenz in vielen Organisationen gar nicht so wirklich vorhanden ist. Ne? Was macht jeder Einzelne? Welchen Wert stiftet auch jeder Einzelne? Weil man sich dazu auch keine Gedanken gemacht hat, sehr häufig. Also welchen Wert stiftet denn ein Team zum Erfolg, zur Vision der Unternehmen bei? Und da sind wir, glaube ich, schon bei diesem ersten Punkt so ein bisschen von dem Spielfeld. Da geht es nämlich um Purpose bzw. OKRs, habt ihr es genannt, wo man ja sehr stark messen kann, welchen Wert stifte ich eigentlich zum Unternehmenserfolg bei? Lass uns mal gerade mal in diese Punkte einsteigen. Also ich liste sie mal auf und dann gehen wir mal direkt rein. Also der erste Punkt, den ihr definiert, ist Purpose und OKR, hatten wir gerade. Dann das Thema Selbstorganisation, Kultur, Leadership, Workplace, wobei das eher gemeint ist, der örtliche Raum. Und dann noch das Thema Tools und Technologie. Das sind auf jeden Fall Punkte, die wir jetzt auch gerade alle schon irgendwie mal angeschnitten haben in unserer Diskussion. Und lass uns jetzt an den Punkt Purpose und OKR, diese Messung des Wertes von der Einzelperson bzw. vom Team zum Gesamterfolg so ein bisschen reingehen.
Also Purpose, ne, das ist ja auch so ein Begriff, der ist auch so, ich glaube, seit 5 Jahren wird der auch so ein bisschen durchgezogen durch irgendwelche Organisations-, Unternehmensberatungen und tolle, hippe Geschichten. Im Prinzip ist es eigentlich was, also so wie ich es jetzt einfach verstehe, ohne jetzt eine Definition vorzulesen, ist einfach so ein Ding, wofür stehe ich früh auf? Ne? Warum gehe ich früh ins Büro? Oder mach den Rechner auf, ne? um jetzt vielleicht nicht ins Büro zu gehen. Also wofür benötigt uns eigentlich die Welt? Und wo können wir als Organisation, aber auch runtergebrochen als Team oder sogar als einzelner Mitarbeiter, wo kann ich so meinen Beitrag dazu leisten? Ne? Das ist ja auch so ein Teil, warum wir uns als New Work Hub gegründet haben. Wir wollen die Arbeitswelt verbessern. Schaffen wir das in ganz Deutschland? Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber wir können kleine Teile sozusagen in Teilen, wo wir aktiv sein können, wo wir, sagen wir mal, unseren Aktivitätsradius haben, da können wir das versuchen. Und das ist quasi unser Purpose. Wir wollen das einfach schaffen. Und einfach nur, und da hilft manchmal auch schon, wenn man das einfach mal formuliert. Das ist mitunter auch da. Ich war neulich erst in einer Organisation, die haben so einen Purpose, der ist einfach da. Niemand in der Organisation hat den, also spürt den quasi nicht, aber der ist halt nicht formuliert. Ne, der schwingt immer so mit und da hilft manchmal auch sowas einfach nur, wenn es ganz simpel ist, einfach mal an die Wand schreiben oder auf eine Folie oder was auch immer zu packen und sich zu vergewissern, okay, pass auf, das ist das, was wir wollen, weil das hilft dann auch, das ist so der zweite Punkt bei den OKRs, das hilft dann mir persönlich zum Beispiel auch zu sagen, okay, die Maßnahmen, die wir gerade machen, die Aufgaben, die To-Dos, den Tagesgeschäft, ist das was dem Purpose quasi standhält. Ne? Also wenn ich jetzt als Purpose habe, ich möchte die Arbeitswelt verbessern, und ich sitze den ganzen Tag da und fülle Excel-Tabellen aus, ist es denn das, womit ich die Arbeitswelt verbessere? Eventuell ja, eventuell nein. Ne? Und da könnte sowas helfen. Und der Bereich OKR, ne, das ist, also spielt sich ja eigentlich so ein bisschen in einem anderen Bereich ab. Also Purpose ist ja so sehr was Gefühltes, ne, so was Zwischenmenschliches. Und OKR ist ja, klingt ja erstmal so nach so einer harten Ziellogik. Ne? Ist ja so ein Zielsystem eigentlich. Und das ist für uns aber deswegen, also gehört deswegen zusammen, weil das, wie gesagt, auch, also weil das dafür sorgt, dass die Leute sich dann auch richtig ausrichten. Ne? So ein OKR-System beispielsweise jetzt sorgt auch dafür, dass man halt die richtigen Sachen macht. Ne? Und daran sich sozusagen auch immer wieder misst und immer wieder sagt, okay, ist es noch das, wo wir hinwollen? Ist es das, worauf wir uns geeinigt haben? Und passt es noch zu dem, was wir gerade tun oder nicht? Und zusätzlich hilft jetzt diese OKR-Logik noch dabei, dass das halt nicht Sachen sind, die in 3 Jahren sind, ne? Wie wir das jetzt vorhin schon hatten. So eine Mission, Vision, das ist zwar schön, oder dann gibt es ja auch, ne, also ich hatte das, wie gesagt, damals im Konzern auch noch, da musste ich dann im Juni für das nächste Jahr irgendwelche Budget und Ziele einreichen. Und da habe ich gesagt, also, sorry, das kann ich auch würfeln, das weiß ich einfach nicht. Ne? Weiß nicht, was da passiert. Und selbst wenn, das Problem ist ja, selbst wenn ich es weiß, gibt's ja, vielleicht gibt es einfach Leute, die das besser können als ich, was passiert denn, wenn in der Zwischenzeit was Cooles aufkommt? Schmeiße ich dann den Plan über Bord und sage, ich mache jetzt was anderes, aber wofür mache ich dann den Plan überhaupt noch? Und da hilft OKR einfach zu sagen, okay, wir machen das einfach kleinteiliger. Ne? Das ist so normalerweise so ein Quartal, was man sich anschaut. Und da kann man immer relativ gut abschätzen, okay, ist das noch auf dem richtigen Weg? Brauchen wir vielleicht andere Objectives, also andere Ziele? Oder schaffen wir unseren Purpose auch anders? Und dabei hilft das einfach, genau.
Das ist jetzt so ein bisschen auf der Metaebene. Lass mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also was bringt das in Organisationen wirklich? Ich brauche eine Vision und ich brauche natürlich eine Strategie. Jetzt werden viele Organisationen sagen, hey, habe ich doch. Und jetzt habe ich es runtergebrochen auf die Teams. Da gibt es die Teamleads, die sagen halt, hey Leute, nächstes Jahr 10% mehr Umsatz. Hey Leute, im Juni müssen wir 100 Leute pro Tag anrufen. Das ist die Kennzahl, damit sind wir erfolgreich. So Sachen gibt es ja sehr häufig, dass man sich so operative Kennzahlen festlegt. Wenn wir 100 Leute anrufen, 10% heben ab und davon 10% tun nachher kaufen, sei es jeden Tag ein Kauf, wenn ich 100 Leute anrufe. Wenn ich dann auch noch steigere auf 200, dann weiß ich, dann habe ich schon 2 Verkäufe pro Tag generiert, kann ich schön hochskalieren. Entweder lasse ich die Leute schneller anrufen oder länger arbeiten oder stelle mehr Personal ein. Gibt es ja sehr häufig solche Ziele. Das ist ja nicht damit gemeint, sondern was steckt so wirklich dahinter? Weil ich kann es mal irgendwie so ein Beispiel auch nennen. Brech das mal so ein bisschen runter, so von der Organisation später, sagen wir mal, auf das Team runtergebrochen, so als kleinste Einheit.
Ja, im Prinzip, also im Idealfall, es kommt natürlich auch darauf an, welche Größen man redet. Ne? Also ich meine, wenn wir zwei jetzt ein Unternehmen gründen, brauchen wir wahrscheinlich keine OKRs. Ne? Das ist wahrscheinlich too much so. Das heißt, also wo das richtig gut hilft, ist natürlich bei Organisationen, die größer sind. Und da kann es dann durchaus sein, dass das ganze Unternehmen einfach eine Vision in Aussicht stellt, sagen wir mal, was ich, wir hatten vorhin Apple im Vorgespräch, die haben ja diesen Plan 2030 hier Kohlendioxidneutral unterwegs zu sein. Ne? Das ist sozusagen so die große, ob man das jetzt als Ziel oder als Vision bezeichnet, weiß ich, also würde ich jetzt nicht auseinander definieren, aber das ist ein strategisches Ziel von mir aus. Ne? So, das ist quasi so das große Ding. Und da würde jetzt nicht nur stehen, okay, wir wollen carbon neutral sein, sondern da würde auch stehen, wofür. Ne? Einfach, weil wir die Umwelt quasi wertschätzen, beziehungsweise weil wir halt wollen, dass es den Planeten vielleicht noch ein bisschen länger gibt oder die Menschen jedenfalls drauf leben können. So, das ist quasi so das große Ding. Das würde aber jetzt uns beiden, die jetzt in der Marketingabteilung sagen, okay, also ist ja schön und gut, aber was soll ich jetzt damit machen? Das heißt, dieses große Ziel muss man natürlich runterbrechen. Ne? Da müsste sich jetzt jede Abteilung vielleicht oder jedes Team oder jeder Bereich, wie auch immer das dann aufgeteilt ist, würde sich das sozusagen dann nochmal runterbrechen oder sagen, okay, das ist das große Ziel und wir haben dafür vielleicht 2, 3 Maßnahmen oder sowas im nächsten Quartal, die wir dafür unternehmen wollen. Und jetzt noch der Unterschied, weil du auch gesagt hast, so diese Zielgrößen, das ist es ja gerade nicht. Ne? Also es ist dann nicht so, dass wir sagen, okay, wir rufen 200 Leute an und oder jetzt bei dem Kohlendioxidziel zu bleiben, wir drucken keine Flyer mehr und dann ist alles gut, sondern wir schauen quasi auch wieder, also wir koppeln das jetzt gerade in diesen OKR-Prozess, wird das ja auch gekoppelt. Da gibt es quasi einmal diese Objectives, das sind quasi wirklich Sachen, die sind ambitioniert. Es wird auch gesagt, für wen man das macht. Ne? Da ist immer ein Stakeholder mit dabei. Da ist ein Zielzustand mit dabei. Das heißt, man weiß auch, okay, was ist am Ende des Quartals, am Ende des Zyklus passiert, wo man das sozusagen mit festmachen kann. Und darunter hängen dann Key Results. Und das sind dann Sachen, die man auch wirklich messen kann. Da könnte dann Florian, also könntest du dann kommen oder ich kommen und sagen, Mensch, was haben wir uns jetzt genau vorgenommen? Ne? Und wichtig ist dabei aber immer zu sehen, okay, wofür machen wir das? Ne? Also nicht nur wir rufen jetzt 200 Leute an oder wir haben 200 Neukunden oder was ich eben, oder wir haben 0 Flyer gedruckt, sondern für welches größere Ziel, für welches Objective, für welche Vision, wo zahlt das drauf ein? Ne? Und das kann dann unterschiedlichste Formen sein. Ne? Das kann dann auch sehr, ich sag mal, sehr meta sein, das kann aber auch dann wirklich konkret sein, dass wir sagen, okay, wir wollen beispielsweise den, ich sag mal, einen Bestellprozess verbessern in einem Online-Shop und dafür wollen wir einfach, dass die Nutzer schneller was in den Warenkorb legen können. Das kann auch sowas Konkretes sein. Ne? Und um da dann eine Conversion Rate da zum Beispiel dahinter zu legen. Also so konkret kann das sein, das kann aber auch weiter weg sein vom, ich sag mal, ideologischer, um das mal so zu sagen.
Es geht also viel um Alignment herstellen. Da kämen wir auch schon so ein bisschen in den nächsten Punkt der Selbstorganisation so ein bisschen rein. Da geht es ja auch wieder darum, dass die Teams Dinge ableiten können, beziehungsweise das Richtige ableiten können, woran sie arbeiten sollten. Und das nach Möglichkeit in einem so kleinen Zyklus, wie zum Beispiel ein Quartal, OKRs plant man sehr häufig quartalsweise, also 4-mal im Jahr, dass ich sage, hey, irgendwie so in 3 Monatsschritten kann ich die Welt so einigermaßen gut einsortieren, da ändert sich nicht so viel und es ist so klein, dass ich es beschreiben kann, dass ich ungefähr weiß, was ich da drin mache. Es ist aber auch trotzdem groß genug, dass ich auch was erreichen kann, um hinten raus auch was messen zu können und zu sagen, guck mal, ich habe jetzt was verändert. Ich habe die Verpackung 10% auch kleiner gemacht und dadurch irgendwie so und so viel Tonnen CO2 und Materialkosten eingespart zum Beispiel, um es jetzt mal auch ganz konkret auf eine Zahl mal runterbrechen
Gutes
zu können.
Gutes Beispiel, ja.
Sowas, genau, das kann man mal dann auch in so einem Zyklus dann auch mal angehen, auch wenn es vielleicht nur ein Prototyp ist oder so. Aber das ist etwas, wo ich sozusagen dran arbeiten kann. Und damit Teams überhaupt in der Lage dazu sind, solche Dinge abzuleiten, also wenn wir jetzt bei der Verpackung bleiben, ne, dass ja dann irgendwann gibt es ein Team wahrscheinlich, was sich um die Verpackung des iPhones zum Beispiel kümmert und die sagen halt so, hey, was können wir tun? Ja, okay, wir können doch mal gucken, ob wir irgendwie 10% der Verpackungsmaterialien einsparen können oder sowas. Das ist jetzt vielleicht nicht super smart gelöst, das OKR oder das Ziel, aber
Sven hört nicht zu.
Genau, das ist jetzt kein, vom Vorgehen her, bloß kein OKR-Coach hier, bitte abschalten. Aber sagen wir mal, steht jetzt drin, das Key Result ist 10% der Verpackungsmaterialien einzusparen. Das kann ich super leicht messen und
genau.
Das kann ich vielleicht auch irgendwie leicht umsetzen in 3 Monaten. Und dass ein Team überhaupt auf die Idee kommt, das zu machen, dafür braucht es ja diese ganzen Vorgaben. Dafür braucht es diese Vision, runtergebrochen auf das Team. Und da gehen wir jetzt in den nächsten Punkt dieser Selbstorganisation rein, dass Teams selbstständig entscheiden können, woran sie arbeiten, wie sie arbeiten, was sie machen, immer im Alignment natürlich der gesamten Organisation. Ich kann ja nicht einfach Kindergarten spielen und irgendwas machen, sondern ich muss ja schon an den richtigen Themen arbeiten. Immer natürlich mit einer gewissen Grenze. Und jetzt lass uns mal über diese Grenzen der Selbstorganisation sprechen.
Ja, also Grenzen, beziehungsweise ich würde es vielleicht erstmal anders sehen. Also für mich ist Selbstorganisation, also ich arbeite eigentlich die meiste Zeit immer selbstorganisiert gearbeitet, ohne den Begriff jetzt wirklich zu kennen. Ne? Aber was für mich als wichtigstes Ding dahinter steht, ist einfach nicht nur das Machen zu können, sondern das auch machen zu dürfen, ne, im Prinzip, und das auch ganzheitlich machen zu können. Also nicht zu sagen, okay, jetzt um bei der Verpackung zu bleiben, wir designen das vielleicht in irgendeinem Programm von mir aus, und aber die Umsetzung passiert dann wieder in einem anderen Team, sondern wir kümmern uns da ganzheitlich drum. Das heißt, wir schauen, wie die Verpackung zurzeit aussieht. Wir reden vielleicht auch mit irgendwelchen Herstellern von Papier oder von anderen Rohstoffen, und wir sorgen auch dafür, dass das Ding dann wirklich kleiner ist, ne? Und um das machen zu können, also um diese Kompetenz auch in einem Team irgendwie bündeln zu können, gehört für mich auch dazu, dass das Team gar nicht mehr so klassisch silomäßig Aufbauorganisationen überhaupt organisiert ist, ne? Sondern da gibt es ja dann verschiedene Modelle, ne? Da kann man dann ja dieses Spotify-Modell wählen, kann Holacracy wählen, kann irgendwelche Tribes wählen und so weiter und so fort. Also da gibt es Massen an Systemen, die alle, ich sag mal, gleichwertig oder die alle gut funktionieren können. Das Wichtige ist ja, dass man jetzt halt nicht mehr sagt, okay, es gibt jetzt einen Abteilungsleiter und 5 Leute darunter, und wenn du Pech hast, ist der Abteilungsleiter sogar noch der Beste aus dem Team, ist jetzt aber nur Abteilungsleiter geworden, weil er mehr Geld wollte und kann aber nicht mehr quasi inhaltlich arbeiten, sondern dass ein Team halt ein Zusammenschluss von Menschen ist, die so ein Thema halt ganzheitlich bearbeiten können. Ja, und das ist mitunter dann auch so einfach gewesen, dass, also in meinem Arbeitsalltag, dass wir halt bestimmte Sachen einfach auch komplett durchgemacht haben. Ich habe halt vorher in einem Online-Shop auch gearbeitet, da haben wir dann halt auch das Marketing gemacht, da haben wir den Kundenservice gemacht, da haben wir auch die Technik gemacht und auch teilweise sozusagen dann so, ich sag mal so, angehend rechtliche Geschichten, Abwicklung und so weiter und so fort. Das heißt, wir konnten das alles, ne? Und dadurch waren natürlich die Wege auch kurz, dadurch wussten wir auch immer direkt, okay, pass auf, also es ist ja auch wieder so, ne, ist auch wieder so ein Teil vom Purpose, es zielt da drauf ein. Ich wusste genau, wenn ich was mache oder wenn wir was verbocken, dann muss ich das auch selber wieder auslöffeln, den ganzen Mist, und kann nicht sagen, ach, das macht ja zum Glück die andere Abteilung ein Glück, sondern das war halt immer so ein gemeinschaftliches Denken, ne? Und da hilft halt Selbstorganisation als überbordender Begriff, da einfach zu sagen, okay, das ist ein Maß, also da kann ich jetzt auch keine Skala dran legen, ne? Aber einfach sich darüber mal zu unterhalten. Was bedeutet dann Selbstorganisation für das Unternehmen? Ne? Das kann schon bei so einfachen Sachen anfangen wie werden denn Schichtpläne geschrieben? Ne? Oder wie werden dann Urlaubstage quasi freigegeben? Oder wer muss denn das überhaupt machen? Wo werden Sachen denn freigegeben in irgendwelchen Banfen, Freigabeprozessen, Budgets und so weiter und so fort? Ne? Und je mehr, also das ist meine persönliche Meinung und das ist auch das, was ich sehe, wenn wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Also je mehr man den Teams und den einzelnen Mitarbeitern da auch gibt, insofern sie das wollen, desto besser ist auch das Ergebnis, ne? Weil die sich dann viel besser damit identifizieren und weil die Ergebnisse dadurch dann auch viel, viel besser sind. Also ich hatte es sogar schon so weit, ich war bei einem Unternehmen, da hat dann eine Führungskraft gesagt, die ist in einem klassischen Unternehmen unterwegs und die hat ihr Team und sich aber sehr selbst organisiert quasi aufgestellt. Und die hat dann gesagt, die sitzt da mitunter in irgendwelchen Leitungsmeetings drin und da wird dann gefragt, warum ist denn die und die Entscheidung getroffen? Und dann sagt sie, du, weiß ich nicht, das hat das ein Team entschieden, aber alle fallen vom Tisch, alle fallen vom Stuhl und wissen, oh Gott, was ist denn jetzt hier passiert? Und sie sagt aber, naja, pass auf, das hat halt das Team entschieden. Ne? Also klar bin ich jetzt die Führungskraft, vielleicht auch auf dem Papier, aber die Leute, die in den Teams sitzen, das sind doch die mitunter die meiste Fachahnung haben. Und warum soll ich denn das jetzt wegnehmen?
Aber müsste die Führungskraft nicht auch Teil des Teams sein und zumindest den Output der Entscheidung kennen?
Ja, also ja, jetzt in dem Fall war das vielleicht trotzdem schlecht, also ich sag mal nicht gut formuliert, aber ne, aber jetzt dann wirklich die nitty-gritty Details zu wissen, zu sagen, das haben wir jetzt genau aus dem Grund so entschieden. Vielleicht reicht doch einfach die Entscheidung, ne? Vielleicht einfach sag, pass auf, wir haben das so entschieden und wenn Florian mir sagt, das ist die beste Lösung, warum soll ich dann jetzt als Führungskraft sagen, na, oh Florian, bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Ich bin hier der Chef und nicht du, ne? Und also das ist ja dann auch wieder so ein Teil, halt einfach Verantwortung abzugeben. Funktioniert natürlich auch nur so weit, wie die Leute das auch wollen, ne? Und vor allem auch gelernt haben. Ich meine, wenn du 30 Jahre in dem Unternehmen arbeitest oder in einem Team arbeitest, wo dir jeder kleine Schritt vorgegeben wird und dann heißt es plötzlich so, jetzt machen wir Selbstorganisation, jetzt darfst du das alles selber machen, das klappt nicht, ne? Du musst die Leute da mitnehmen. Aber grundlegend bin ich schon der Meinung, dass das auf jeden Fall dafür sorgt, dass die Leute auch einfach Lust haben, mitzuarbeiten. Und also einfach auch so einen Teil dazu beiträgt, wenn die wissen, wofür die das machen, dass es dann einfach besser funktioniert.
Ja, ja, diese starke Begleitung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also dieses Mantra aufrufen, hey, alle Leute, Selbstorganisation, los geht's. Das funktioniert in den wenigsten Fällen. Also die Leute müssen ja einen Rahmen haben, an dem sie sich auch orientieren können, sich selbst zu organisieren. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man, du hast viele Dinge jetzt angesprochen, also crossfunktionale Teams vor allem zu bauen, die nah an der Wertschöpfung dran sind und möglichst viele Dinge selbstständig auch erledigen können. Im besten Fall alles. Ich habe noch nie so wirklich ein Team kennengelernt, die so 100% selbst organisiert arbeiten. Das geht wahrscheinlich wahrscheinlich auch, also es geht gar nicht, Punkt. Irgendeine Abhängigkeit hast du immer in irgendeiner Form, also irgendwas gibt dir immer irgendwas vor. Vielleicht bist du eine Einzelperson, dann bist du vielleicht zu 100% selbst organisiert, aber dann bist du halt auch nur eine Person.
Ja.
Du hast immer irgendeine Abhängigkeit. Es gibt dafür aber auch gar keine Teams, die nicht selbst organisiert sind. Zu einem gewissen Grad bist du immer, selbst wenn dir alles vorgegeben wird an Aufgaben und Tätigkeiten, zum gewissen Grad machst du alles selbst organisiert, ansonsten bist du eine Maschine, die kann das nicht selbstständig entscheiden. Also dazwischen steckt relativ viel und ist sozusagen Richtung der Wertschöpfung zu treiben, zu sagen, hey, was ist denn die Wertschöpfung, warum gibt es denn dieses Team? Was macht dieses Team jetzt? Stellt es eine Verpackung her, produziert es das iPhone, produziert es das Display etc.? Zu definieren, was ist der Wert, die dieses Team erzeugt und wie muss dieses Team aufgestellt sein, um diesen Wert vollständig auch erfüllen zu können. Und umso mehr Leute man dort reinpackt, die diesen Wert vollständig erfüllen können, umso besser. Das Ganze hat natürlich seine Grenzen. Ich kann jetzt nicht einen Juristen einstellen, nur weil ich den einmal im Jahr eine Frage stellen muss. Das muss ich dann vielleicht zentralisiert auslagern oder vielleicht sogar extern einkaufen. Das hat seine Grenzen. Aber bis zu einem gewissen Grad kann ich das ganz gut tun. Und die Führungskraft ist definitiv Teil des Ganzen. Vielleicht gibt es aber auch gar nicht mehr nur eine Führungskraft, wie du schon gesagt hast, verteilt das Ganze anzugehen. Vielleicht tut man die Führungsaufgaben auf das komplette Team auch verteilen.
Also kann auch sein, ja.
Genau, weil du hast ja auch gesagt, hey Florian, wenn du die Entscheidung triffst, auch das ist ja eine Frage der Selbstorganisation, lasse ich vielleicht Einzelentscheidungen zu innerhalb des Teams, treffe ich Teamentscheidungen, mache ich Widerstandsabfragen. Da gibt es ja auch ganz viele Methodiken, wie ich dann auch wieder zu Entscheidungen kommen kann, wie ich zu Führungsverantwortung kommen kann. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo man sehr, sehr tief einsteigen kann. Wer mehr zum Thema Selbstorganisation auf jeden Fall hören will, sollte mal in den Stream gucken. Da habe ich mit dem Kai eine Doppelfolge hier aufgenommen zum Thema Selbstorganisation. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht so tief reingehen. Wenn ihr die beiden Folgen mit Kai hört, dann werdet ihr auf jeden Fall nochmal deutlich tiefer drin sein. Genau, aber lass uns mal einen Punkt in die Kultur gerade überspringen und zum Thema Leadership auch mit reinkommen in diesem Zusammenhang der Selbstorganisation, weil ich glaube, das passt gerade ganz gut. Weil was hat Leadership vor allem in Kombination mit selbstorganisierten Teams dann noch zu tun?
Führung, also ist ja dann auch wieder eine Sage, wie man das jetzt benennt, ne? Führung, Leadership und so weiter und so fort, Leitung. Wichtig ist für uns sozusagen weg von, ich möchte als Teamchef, Chefin oder als Teamlead oder als Führungskraft, muss ich alles wissen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne? Dass man davon wegkommt, dass man auch als Führungskraft einfach mal sagen kann, du, ich weiß es nicht, du bist hier inhaltlich besser drin und dass man dann sozusagen eher dahin geht zu sagen, okay, das ist, also wir haben das jetzt als New Work Leader bezeichnet, ne, dass man einfach sagt, okay, das ist jemand, der Sachen gestaltet, der vorangeht, der vielleicht auch mal eine Vision hat und der sozusagen eher die Richtung oder also auch die, ne, also um Gottes Willen jetzt nicht immer nur der, sondern die Person sozusagen, die auch einfach eine Richtung vorgibt und den Leuten auch einfach so ein bisschen Freiraum an der Stelle vielleicht so ein bisschen schafft an der Stelle, ne. Und auch Verantwortung einfach zugesteht. Das ist halt extrem wichtig. Gibt ja so dieses Peterchen-Prinzip, ne? Ich weiß nicht, hast du ja bestimmt schon mal gehört. Das ist ja so der Klassiker, den man versucht, da irgendwie zu vermeiden. Und das sieht man allerdings immer noch relativ häufig. Also ich bin jetzt seit 4 Jahren quasi so im Prinzip aktiv aus dem Konzern raus und habe da aber auch noch so manche Sachen gesehen. Da wurden die Leute dann, oder auch im privaten Umfeld, ne? Wenn ich dann frage, warum möchtest du denn Teamleiter werden oder Teamleiterin oder Chef? Na, und dann kommt selten die Antwort, weil ich mehr Verantwortung übernehmen will oder weil ich mehr gestalten will, sondern was kommt als Antwort?
Geld.
Richtig.
Macht.
Richtig, ja, genau. Ne? Und
der Firmenwagen.
Ja, das Eckbüro, ne? Der bessere Parkplatz, keine Ahnung was. Also so Sachen, wo ich dann sage, das ist da eigentlich schade, weil das auf der anderen Seite natürlich auch, wenn du dann einmal in der Position warst, dass du sagst, okay, du bist jetzt aus dem Fachteam beispielsweise befördert worden als Teamleiter. Du hast ja, ich sag mal, im besten Fall vielleicht mal noch 70% der Zeit überhaupt Zeit für die Facharbeit. Wenn überhaupt, wenn es nicht sogar noch 50% sind, je nachdem, wie groß das Team ist. Und die anderen 50%, die musst du ja mit anderen Aufgaben füllen oder beziehungsweise die werden mit anderen Aufgaben gefüllt, was einfach Führungsaufgaben sind. Und viele haben das einfach nicht gelernt. Viele können das einfach gar nicht. Ich sag mal, selbst wenn es da irgendwelche Führungskurse gibt oder sowas, das kann auch nicht jeder. Das muss man einfach mal auch sagen. Das ist einfach so. Und manche sind halt die allerbesten, ich sag mal, fachlich super gut drauf, super dabei, können dir super gut was erzählen und können aber überhaupt nicht mit Menschen und haben da auch überhaupt keine Lust drauf. Und diese Personen dann sozusagen nur Führungskraft werden zu lassen, damit es dann, wie gesagt, das Eckbüro gibt, den besseren Firmenwagen oder mehr Geld, das ist halt meiner Meinung nach dann auch verschenkt. Ne? Das ist dann auch von dem Unternehmen, weil auf der Position ist derjenige dann auch nicht mehr glücklich. Und das ist dann halt extrem schade.
Ich mache jetzt einfach mal einen Punkt und sage, es gibt ganz viele Studien, die beweisen und die belegen, dass vor allem Teams, die Richtung Selbstorganisation gehen, ich will gar nicht sagen, nur Selbstorganisation betreiben, die ganze Organisation, aber welche, die zumindest sehr selbstorganisiert sind und vor allem Führung sehr stark verteilen und gar nicht auf einzelne Menschen packen, sondern sich sehr klare Gedanken machen, wo muss Führung stattfinden, welche Führungsaufgaben haben wir, weil es gibt ja nicht nur die eine Führungsaufgabe, sondern es gibt Personalführung, operative Führung etc. Je nachdem, wie man es definiert, kann man da ja 10, 20 Punkte dann auch hinschreiben und dann merkt man auch schon, dass es gar nicht eine Person machen kann. Auf jeden Fall, es gibt ganz, ganz viele Belege, positive Belege dafür, dass Teams, die so agieren, diese geteilte Führung, die klar definieren, warum gibt es uns, was machen wir, welche Rollen brauchen wir zur Erfüllung dieser Ziele und sehr Output- und Outcome-orientiert arbeiten, dass diese Teams häufig deutlich besser performen und deutlich besser agieren, bei gleichzeitig viel hoher oder sehr hoher Motivation der Mitarbeitenden. Da ist sehr häufig eine gute Stimmung drin. Die Teams agieren sehr häufig auf einem sehr, sehr hohen Niveau und bleiben auch meistens sehr, sehr lange zusammen. Warum, glaubst du, tun sich Organisationen trotzdem noch so schwer, diesem System zu folgen? Also es gibt ja, also die System schreibt ja gar nicht vor, wie es exakt sein muss. Es gibt ja gar nicht so, dieses eine Framework muss ich machen, sondern es gibt ja nur diese Philosophie dahinter. Und trotzdem gibt es noch so viele Organisationen, gerade Konzerne, dieses ganz klassische Teamlead und Chef-Chefin-Gedanken, die du gerade skizziert hast, immer noch verfolgen und ganz viele Menschen auch immer noch diesem Prinzip folgen. Ich will das Eckbüro haben, ich will das Auto haben, ich will die Gehaltserhöhung haben. Warum funktioniert dieses Modell noch so gut, obwohl es belegt ist, dass das andere mindestens genauso gut funktioniert?
Ich glaube, wenn ich die Antwort wüsste, dann würde ich nicht mit dir im Podcast sitzen. Oder?
War ein Versuch wert.
Ja, schade. ja, ich weiß, also für mich sind das mehrere Themen. Ich glaube, eine Geschichte ist einfach, Sven, der Kollege sozusagen, mit dem ich jetzt hauptsächlich noch mit zusammenarbeite, der hat sich bei VW als Führungskraft so ein bisschen abgeschafft. Aber das zu machen, das macht halt auch nicht jeder. Ne? Also das heißt, ein Thema ist auf jeden Fall so ein Ding, dass man einfach sagt, okay, welche Motivation hat denn eine Führungskraft in einem Unternehmen, das so arbeitet, das zu ändern? Weil das Einzige, was für die Person rauskommen kann, ist, dass es ihre Stelle nicht mehr gibt. So, das heißt, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt. Ne? Dass man da an Stellen ansetzen müsste, die erstmal eine große Belastung für die Organisation darstellen. Und dafür ist dann das Leid vielleicht noch nicht hoch genug. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch ein Thema, was eine ganze Zeit lang erstmal beschäftigt, ne? Wo alle erstmal beschäftigt sind und erstmal wahrscheinlich das erste Jahr, wo man sowas macht, doch erstmal nichts Positives bei rauskommt. So, da sind wir ja wieder bei dem Thema so von vorn. Ne? Was bringt es kurzfristig versus was bringt es langfristig? Ist, denke ich mal, ein Thema. Dann, was auch eine Rolle spielt, ist wahrscheinlich so diese ganze, wie wir erzogen, wie wir sozialisiert worden sind. Ich sage das immer, wenn du quasi viele Meinungen willst, ich weiß nicht, hat man jetzt im Vorfeld nicht geklärt, ob du Kinder hast, aber wenn du wissen willst, quasi, wenn du viele Meinungen von Leuten wissen haben willst, dann erzähl einfach, wie du deine Kinder erziehst. Weil du kriegst mindestens noch 20 Themen mehr. Ne? Und alles ist falsch und früher war alles besser und da ist halt auch viel Sozialisierung mit dabei. Ne? Und wenn du da halt sozusagen andere Wege gehst, dann also wird das erstmal negativ gesehen. Und das ist halt dann natürlich extrem schwer, dann sowas auch durchzusetzen. Ja, und wie gesagt, und wenn du dann zusätzlich in so einer klassischen mittleren Management-Position bist und dich dann zu weit aus dem Fenster lädst, dann kann es ja doch sein, dass du einfach mal ganz schnell weg bist, ne? Ohne dass sich was geändert hat und du hast einfach nur deinen Arbeitsplatz so ein bisschen zur Verfügung gestellt. Weiß nicht, ob die Antwort so einfach ist, aber ich denke mal, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ne?
Wird alle Punkte unterstreichen, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber ja, es ist, glaube ich, das System, könnte man es, wenn man es so drüber schreibt mit einem Wort, dann ist es das System, was es das einfach vorgibt. Und ja klar, als Einzelperson ist es sehr schwer, aus diesem System auch auszubrechen und vielleicht auch so positive Ergebnisse zu erzielen, dass alle anderen das dann plötzlich mitmachen wollen. Das ist nicht so einfach, gerade wenn die Organisation, weiß nicht, 10.000 Leute groß ist, dann kann ich als 20-Mann-Team halt auch nicht so krass herausstechen und das einfach mal so komplett auf den Kopf drehen. Ich bin ja immer noch auch in diesem System drin, an das ich mich auch halten muss. Und es ist wie diese Metapher mit den beiden Spielen, einmal Mensch, ärgere dich nicht und einmal ein Escape-Room-Spiel. Das kann ich beides hintereinander spielen. Bei dem einen Spiel spiele ich komplett gegeneinander, bei dem anderen muss ich komplett miteinander spielen. Beides kann ich hintereinander spielen. Also das heißt, an den Menschen liegt es mir nämlich nicht. Aber das System gibt vor, wie ich mich halt verhalte. Bei dem einen will ich halt den anderen sozusagen irgendwie schlagen und als Erster ankommen, während ich bei dem anderen halt mit den anderen kompetitiv zusammenspiele und wir gemeinschaftlich halt ein Ziel verfolgen. Und das ist das, was in vielen Organisationen halt auch stattfindet. Diese Rahmen, die ich mir selbst als Organisation, und das sind bei der Selbstorganisation, das habe ich mir alles selber vorgegeben, also alles, was schief läuft in meiner Organisation, jetzt mal abgesehen davon, so Lieferkettenprobleme etc., externe Einflüsse, das kann ich natürlich nicht so beeinflussen, aber alles, was innerhalb meiner Organisation schief läuft, das ist hausgemacht. Das habe ich mir selber so entschieden, dass ich das tue. Ich habe selber festgelegt, dass es vielleicht Jahresziele gibt, die vielleicht völlig konträr zu irgendwelchen anderen Dingen sind. etc. Das ist alles selbst entschieden und hausgemacht. Das ist das Problem, was ich selber definiert habe.
Und die Leute, die dann sozusagen in denen, ne, das hatten wir auch im Vorfeld, die dann so, die sind dann trotzdem mitunter gefangen da drinnen, ne? Die kommen dann da auch nicht raus, weil das mitunter dann entweder so große Kreise zieht oder so gelernt ist, dass man da auch gar nicht rangeht. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was auch eine Rolle spielen kann, jetzt gerade bei diesem ganzen Führungsthema, es kostet natürlich auch erstmal viel mehr Zeit. Ne, wenn du auf deine Leute eingehst, wenn du mit denen redest, wenn du Sachen anbietest, wenn du Räume aufmachst, das ist nichts, was quasi direkt zu Verbesserungen führt, sondern es kostet erstmal viel mehr Zeit, als wenn ich jetzt sage, wir machen das jetzt aber so und die Fähnchen sind grün und los geht's. Ob das dann zu besseren Ergebnissen führt, das ist, steht ja dann auch wieder auf einem Ding, ne? Das weiß man mitunter nicht. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, jetzt gerade in der Führung oder auch in Entscheidungsprozessen, dass mitunter neue Perspektiven auf jeden Fall sehr gut sind und sehr, sehr sinnvoll, um bestimmte Prozesse einfach zu verbessern. Beziehungsweise, also auch so ganz klassisch, wie gesagt, ich komme ja aus dem Webdesign, auch einfach schauen, was der Kunde denn eigentlich möchte. Also das hat jetzt weniger direkt mit Führung zu tun, aber auch da einfach zu gucken, okay, was wollen denn die Menschen? Und daran denkt man mitunter gar nicht. Das heißt, so eine neue Perspektive ist da auf jeden Fall erstmal hilfreich. Und ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein, also gerade bei Führung natürlich auch ein Thema, da dann auch einfach irgendwann dann zu sagen, okay, wir lassen es jetzt mal gut sein, egal ob man jetzt New Leadership macht oder klassische Führung, zu sagen, okay, wir machen das jetzt erstmal so, das ist jetzt entschieden, die Entscheidung treffe ich auch oder die treffen wir als Team und wir legen jetzt erstmal los. Na, das ist ja auch so ein Thema, wo dann so oft so, dann bist du so ewig lange in irgendwelchen Gremien drin und dann wird ewig lange diskutiert und eigentlich kommst du aber nicht voran. Da kann dann natürlich auch mal wieder helfen, zu sagen, pass auf, wir müssen jetzt mal loslegen. Ob das jetzt dann eine Person macht oder das ganze Team, das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber das ist ja auch so eine Art von Führung, einfach diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, das ist jetzt der Plan und da geht's hin.
Auch einfach mal machen, ausprobieren und zu gucken, ob es funktioniert und im Zweifelsfall wieder sein zu lassen und auch wieder zu ändern.
Genau.
Will die ganze Zeit schon so einen LinkedIn-Beitrag schreiben, wo ich mal auch so ein bisschen dieses Extreme ausgeziehen möchte. Also ich habe gestern einen Beitrag beim OKR Open gehört, wo einer gesagt hat, warum passieren Transformationen wirklich? Also warum gelingen Transformationen wirklich? Und er hat gesagt, gibt zwei Gründe. Entweder weil der Schmerz unfassbar groß ist, dann muss ich mich transformieren. Oder weil die Motivation so hoch ist und das Ziel, die Vision dahinter so inspirierend, so wahnsinnig toll ist, dass ich das unbedingt erreichen will. Wenn die beiden Dinge herrschen, eins von den beiden da ist, dann klingt auch eine Transformation, weil dann will ich mich auch wirklich verändern. Wenn die Sachen nicht so ausgeprägt sind, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, wenn die Vision zu klein ist, wenn die Motivation zu klein ist, dann werde ich mich nicht verändern als ganze Organisation. Und vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande, was man mal einfach ausprobieren kann, was sicherlich kein Dauerzustand sein sollte, bitte nicht für ernst nehmen, aber einfach mal mit Extremen ausprobieren. Also etwas in Extreme zu treiben, ist meistens nicht gut. Aber einfach mal zu sagen, hey, nehmen wir mal das Beispiel Meetings. Tut doch mal die nächsten 4 Wochen alle Meetings absagen, die ihr habt und guckt mal, was in der Organisation passiert. Ich vermute, dass es euch nicht gut tut, weil das Extreme wieder schlecht ist, aber ihr werdet merken, was ihr wirklich gebraucht hättet, um eure Arbeit zu tun. Und dann macht ihr das andere Extreme, ihr ballert euch die ganze Woche mit Terminen voll und guckt, dass ihr alles davon abstimmt, was auch nur abstimmbar ist. Und dann überlegt ihr mal, was euch dann sozusagen operativ überhaupt noch hilft. Und dann stellt ihr diese beiden Extremen mal gegeneinander und prüft, was stiftet eigentlich wirklich Wert für euch und vor allem, du hast eben schon gesagt, für den Kunden. Was für ein Meeting, was für eine Abstimmung brauche ich eigentlich wirklich? Was hätte ich anders lösen können? Wo hätte ich vielleicht ein Loom-Video aufzeichnen können, um eben vielleicht eine Information des Teamleads an das Team zu übertragen von 3 Minuten, da hätte ich keinen 15-Minuten-Termin ansetzen müssen. Das kann ich auch als Video aufzeichnen. Oder hätte eine Seite irgendwo dokumentieren können oder eine Chatnachricht schreiben können, wenn ich mich vielleicht mal 3 Minuten hingesetzt hätte. Aber es ist halt schön, so ein Meeting zu machen. Also diese beiden Extreme einfach mal auszuprobieren und dann mal zu reflektieren nach dieser Extremzeit. Ich weiß, es tut weh. Dann mal reinzugehen und zu gucken, was brauche ich denn wirklich? Einfach so als kleiner Impuls mal eine richtige Veränderung auch voranzutreiben, weil dann reflektiert man auch wirklich nochmal, brauche ich das Meeting? Brauche ich das? Muss ich jenes machen? Was hilft mir als Prozess? Brauchen wir das? Etc. Und dann einfach alles wegschmeißen, was Waste ist, also alles, was ihr nicht braucht, weg damit und nur du Dinge tun, die euch wirklich dann helfen. Aber da kommen wir schon so ein bisschen in den nächsten Punkt rein, Thema Kultur. So wie die Teams agieren, was ist so ein bisschen das Mindset auch dahinter? Warum verwendet ihr den Begriff Kultur, nicht Mindset oder Haltung zum Beispiel?
Das ist eine gute Frage. Hat jemand anders entschieden. Nee, ja, ich weiß nicht, also Mindset ist für mich dann immer so schnell in so einer, um das jetzt böse zu meinen, aber schnell in so einer Coaching, uns geht's gut, brauchst das richtige Mindset, um Erfolg zu haben, Schiene. Also ich mag das Wort Mindset einfach zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist sehr schwierig. Und ja, ich glaube, Kultur, also vor allem, weil es dann halt auch Unternehmenskultur ist, ist, glaube ich, noch so ein Begriff, womit die Leute, meisten Leute auch so ein bisschen was mit anfangen können. Und deswegen mal in ganzer Kürze. Also das ist, glaube ich, so am schwersten zu greifende Begriff aus dem Spielfeld von uns, weil ich meine, was ist schon Kultur, ne? Also wenn man 10 Leute fragt, hat man wahrscheinlich 11 Antworten. Aber das ist auch das sozusagen, was für uns wichtig ist, ne? Es ist halt für uns so dieses, mitunter auch das Unausgesprochene, so wie sind Verhalten einfach festgelegt, wie werden Werte gelebt, welche Werte gibt es überhaupt, ne? Welche Normen gibt es, wie arbeitet man zusammen, wie wertschätzend ist man, wie sehr möchte man dann auch Veränderungen haben oder sowas. Ne? Das steckt für mich irgendwie alles mit da drinne. Und auch vielleicht so ein bisschen das Thema, wie sieht man sich eigentlich selber als Unternehmen? Ne? Wo möchte man hin und mit welchen Leuten möchte man vielleicht auch so ein bisschen zusammenarbeiten? Also ich hatte das jetzt, passt so ein bisschen dazu, so das Thema Stärke und Werte hatte ich jetzt die Woche erst. Und da geht es dann auch darum, ne? Was ist denn eigentlich da der Unterschied? Hört sich erstmal ziemlich gleich an, ne? Aber so, was ich dann so mitgenommen habe, Stärken sind halt Geschichten, wo die Vielfalt einfach gut ist. Ne? Also wenn wir unterschiedliche Stärken haben, dann sind wir als Team sehr wahrscheinlich viel besser. Und es ist wahrscheinlich auch viel besser, wenn wir unterschiedliche Stärken haben, als wenn das alles genau die gleichen sind. Bei Werten ist es allerdings so, wenn wir da extrem unterschiedliche Werte haben, dann werden wir wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten können. Oder extrem viel erstmal Kommunikation aufwenden müssen, um Sachen einfach klarzustellen. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, ist von mir aus ein Wert oder es ist auch so eine Arbeitsweise. Ich stelle gerne erstmal komplette Entwürfe, Drafts, völlig roh erstmal irgendwie raus, damit es erstmal da ist und damit man zusammenarbeitet. Das können aber manche Leute einfach gar nicht. Die denken sich, was hat denn der jetzt rausgestellt? Hat sich keine Mühe gegeben oder was? Was ist denn los mit ihm? Ne, aber das, so dieses, das einfach klar zu machen, so bin ich, so bist du, ne, und das dann einfach aufeinander aufzubauen. Eine Kollegin hat da neulich was Cooles reingebracht, das muss ich auch mal noch verarbeiten, so dieses, wie handle ich Robert oder wie handle ich Florian, wie so eine Gebrauchsanweisung für jemanden selber, wo man sowas einfach mal mit reinschreibt, ne, was ich möchte mich nicht vor um 10 mit den Leuten treffen. Ich mag es aber auch gerne, sagen wir mal, vor 16 Uhr Schluss zu haben oder sowas, ne, oder ich stelle halt gerne Entwürfe raus oder ich möchte gerne das Perfekte haben und so weiter und so fort. Und das alles sozusagen, das alles umfasst halt auch das Thema Kultur. Ne? Wie wird auch mit Feedback umgegangen? Ist das überhaupt gewünscht? Wie vertrauensvoll kann ich mit den Leuten umgehen? Und also wie gesagt, das ist so das am wenigsten Greifbare, aber wahrscheinlich das, was so am meisten dafür sorgt, dass es läuft oder nicht läuft. Ne? Das kann man wahrscheinlich auch von außen am schwierigsten beeinflussen.
Was ja automatisch entsteht in jeder Organisation, bei jedem Einzelnen, vor allem auch sehr lokal entsteht. Also es gibt nicht eine Unternehmenskultur, es gibt ganz, ganz viele. Pro Team gibt es eine Kultur, die sehr unterschiedlich sein kann. Dann pro Stockwerk, pro Standort, pro Sprache. Also die entwickelt sich sozusagen ja auch pro Lokalität dann in irgendeiner Form und die kann sehr unterschiedlich geprägt sein und sehr häufig. Also wir haben lange Zeit bei uns Umfragen gemacht, wie wohl fühlt man sich gerade so in der Organisation und wie wohl fühlt man sich im Team. Es kam eigentlich, ich glaube, eine einzige Woche hatten wir es mal, dass die Leute sich positiv an der Organisation gefühlt haben. Das war, glaube ich, zu einer Zeit, wo es gerade eine Gehaltserhöhung gab. anstatt im Team. Als im Team. Die Leute haben sich per se immer im Team wohler gefühlt als in der Komplettorganisation. Und daran merkt man auch, wie wichtig so diese lokale Kulturentwicklung dann ist. Und auch darüber zu sprechen, hey, wie bist du, wie bin ich, wie können wir zusammenarbeiten, auf welchen Werten, auf welcher Haltung, auf welcher Kulturebene dann auch. Und da auf jeden Fall zu unterstützen, dass Teams da besser aligned sind, besser performen können, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ist, glaube ich, auch ein sehr breites Umfeld. Ich glaube, wenn wir da jetzt reingehen, da reden wir noch 2 Stunden drüber. Deswegen lassen Sie den Punkt hier an der Stelle abhaken. Ich glaube, das ist ein
Na genau, ja. Ich würde noch einen Satz dazu sagen, das also spielt für mich auch wieder mit diesem Purpose überein, ne, was man so als Unternehmen sozusagen hat und ist für mich auch sozusagen so ein Ding, was, also gewisse Werte müssen einfach, glaube ich, gemeinsam da sein. Also eine gewisse Unternehmenskultur muss irgendwie geteilt sein. Aber du hast recht, das ist dann natürlich pro Team extrem individuell. Ja,
ich glaube, darüber zu sprechen ist sehr wichtig. Das machen sehr viele, glaube ich, nicht. Sehr viele steht sehr häufig unausgesprochen so im Raum. Und oh, der Robert, der kommt immer erst um 10 im Büro. Ich will auch um 8 mal ein Meeting machen. Und boah, nervt er mich. Und also so viele Dinge, die da auch einfach ein bisschen mit reinspielen, wo man sagt, hey, lass uns doch einfach als Team mal definieren, wie sind wir, wie ticken wir. Und da hilft es natürlich auch, wenn Teams zum Beispiel auch selbstständig die Mitarbeitenden einstellen. Dass man halt sagt, hey, ich hole mir Leute rein, die kulturell von der Kultur her einfach zu mir passen, dann auch so vom Werteset her, dann auch, wie du es auch gesagt hast, ich muss die gleiche Wertevorstellung ungefähr haben, dann, weil sonst wird es sehr anstrengend, der Diskussion dann hinten raus auch.
Was ich sozusagen mir immer mitnehme und was ich versuche auch immer weiter zu verinnerlichen, ist dieses Higher Mindset, not Skill, ne? Weil ich glaube, man kann fast alles lernen, wenn die Person aber einfach, wenn man sich einfach nicht riechen kann, wenn das einfach nicht passt, dann kann das inhaltlich die beste Person sein, die man dafür die Stelle hat. Das klappt dann einfach trotzdem nicht. Ne? Und das ist ja dann auch so ein Teil von Kultur. Ja,
sind wir bei Salbert hier ein ganz großer Fan. Jedes Team stellt hier die Mitarbeitenden selber ein. Unser Recruiting unterstützt nur in dem Prozess, aber selbst Erstgespräche führt schon das Team. Das Team definiert auch den Rollenbedarf, welche Person sie haben möchte. Macht die Erstgespräche, die Feedbackgespräche, die Probearbeitstermine, je nachdem, was dann letztlich notwendig ist, um die Person dann einzustellen. Und das Team entscheidet auch, ob die andere Person die Probezeit überlebt oder ob man sagt, nee, man muss sich leider wieder trennen danach. Oder auch nach 2-3 Jahren, wenn da irgendwas kriselt, muss das Team auch entscheiden, da vielleicht eine Person auch wieder gehen zu lassen. Das heißt jetzt auch nicht, aus der Organisation rauszuschmeißen. Kann auch sein, dass man einfach einen Teamwechsel macht, einen Rollenwechsel macht irgendwo anders hin. Aber das Team entscheidet, mit wem sie halt zusammenarbeiten wollen und auf welcher Ebene. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in der Kultur. Thema Zusammenarbeit. Wo arbeiten wir denn zusammen? Das ist das Thema Workplace bei euch. Wir haben im Vorfeld schon ganz viel über Homeoffice auch gesprochen. Was die Organisationen so machen. Vielleicht mal ganz kurz, wahrscheinlich ist kein ganz großes Thema. Definier mal für dich, was ist das Thema Workplace und was steckt dahinter und was beratet ihr sozusagen in Organisationen dazu?
Also ich sag mal ganz runtergebrochen, es ist einfach der Ort, wo wir arbeiten. Ne? Das ist der physische Ort. Und wo der dann im Endeffekt ist und wo der eingebettet ist, das kann halt super unterschiedlich sein. Ne? Das kann ein ganz normales Büro sein, das kann Coworking Spaces sein, das kann ein Café sein. Manche arbeiten lieber zu Hause, manche sind gern auf Vacation. Manche, ja, also das ist halt super individuell. Ne? Und wir beraten, also ich glaube, also wir können auf jeden Fall sehr gut unterstützen im Sinne von, was gibt es alles für Möglichkeiten, da mal den Raum einfach aufzumachen. Ne? Und haben in der Vergangenheit auch schon im Prinzip mit Unternehmen dann zusammengearbeitet, die dann die Ausgestaltung von dem Workplace dann nochmal, also von dem physischen Ort beispielsweise, dann nochmal genauer unternehmen. Und aber einfach erstmal zu zeigen, okay, was gibt es denn, dass den Mitarbeitern, den Führungskräften auch klar zu machen und da dann einfach zu sagen, okay, welche Aufgaben passen denn zu welchen Räumen? Ne? Also jetzt in dem Büro beispielsweise oder auch welche Aufgaben sind denn vielleicht besser sogar remote oder hybrid oder wie auch immer zu machen. Ne? Und das klingt erstmal alles relativ trivial. Da wird sich mitunter aber auch dann gar nicht drüber unterhalten. Das ist so der Raum, wo ich am meisten noch so merke, da wird dann irgendwas einfach so mit entschieden. Das hat man auch schon am Anfang des Gesprächs, wo dann einfach gesagt wird, ihr arbeitet jetzt wieder im Büro, ob ihr wollt oder nicht. Oder das ist das Beste fürs Team, bla bla bla. Ne? Aber ist es denn wirklich das Beste fürs Team? Und da einfach sozusagen den Raum so zu gestalten, dass das einfach funktioniert. Ne? Und wie gesagt, und da dann wieder auch so offen zu sein, zu sagen, das sieht halt für jeden auch anders aus. Also ich zum Beispiel arbeite gerne im Homeoffice. Ne? Aber ich treffe mich auch gerne mit Kollegen vor Ort und habe auch gerne Workshops vor Ort. Aber halt nur 2-3 Tage im Monat. Das würde mir auch reichen. Ne?
Ja, das, glaube ich, in Einklang zu bringen, ist super schwer. Das merken wir hier auch. Wir haben so unterschiedliche Anforderungen. Wir haben Entwicklerteams, wir haben Consultants, wir haben Vertriebsleute, wir haben Marketingleute. Die haben alle so unterschiedliche Ansprüche an den Ort, wo man arbeitet, wie man arbeitet. Und da kommen wir schon sehr schnell in diesen technologischen Part dann auch rein. Aber unser Team, was hier die Räume gestaltet haben, auch mal wieder Probleme, weil sie halt sagen, die einen wollen total abgeschottet sitzen, am besten irgendwie in einem Raum, wo sie halt ganz offen reden können und niemanden stören. Der nächste sagt so, setz mich irgendwo hin, Hauptsache ich habe meinen Laptop vor mir und ich kann immer noch einen Stromanschluss haben. Setz mich von mir aus hier in die Teeküche, alles gut. Solange mir niemand mit dem Staubsauger die ganze Zeit gegen den Stuhl fährt, ist alles super. Also da ist sozusagen alles irgendwie dabei und diese Räumlichkeiten dann auch so zu gestalten, dass es zur Arbeitsform passt, ist nicht einfach, weil jeder halt irgendwas anderes definiert und wahrscheinlich muss man da auch so ganz verschiedene Räumlichkeiten anbieten. So ein bisschen wie zu Hause. Zum Kochen gehe ich halt auch in die Küche, zum Fernsehen gucken halt ins Wohnzimmer und zum Duschen gehe ich ins Bad. Ja, also zu unterschiedlichen Anforderungen habe ich halt unterschiedliche Arbeitsplätze und da kann man auch mal drüber nachdenken. Klar. Vielleicht muss es gar nicht den einen Arbeitsplatz für den einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin geben, sondern vielleicht gibt es auch einfach arbeitsbezogene, sehr unterschiedliche Räume, wo ich dann eben verschiedene Plätze auch anbieten kann. Von stille Arbeit über ruhig, vielleicht total kommunikative Arbeit, Workshop-Räume, Kreativräume etc. Da kann man sich auf jeden Fall mal ein bisschen Gedanken machen. Fakt ist auf jeden Fall, dass man die Büroräume nicht jedes Mal einfach schnell umbauen kann, nur weil irgendwas passiert. Da muss man so einen Mittelweg finden, so eine gewisse Flexibilität auch und ist ja auch mit Kosten verbunden. Ich verstehe, dass der Part nicht immer einfach ist, da einfach das Büro abzureißen und irgendwas Cooles Neues hinzubauen und das fancy aussehen zu lassen, wie bei Google, was ja dann auch mal gleich gefordert wird von den Mitarbeitenden. Aber man kann auch ein bisschen langsam anfangen und vielleicht mal gucken, ob man vielleicht die eine Trennwand mal rausnimmt und vielleicht mal so eine Meetingzelle noch reinmacht, dass man telefonieren kann, aber dafür ein bisschen mehr offene Räume vielleicht schafft.
Nee, genau, also das ist auf jeden Fall so. Das lässt sich jetzt am, also ich weiß nicht, ob sie es am schwierigsten, also gefühlt auf jeden Fall für die Unternehmen am schwierigsten quasi umgestalten. Ne? Wenn einmal so ein Gebäude steht, dann steht das erstmal. Und wenn Wände stehen, dann stehen die erstmal. Aber wie du es gesagt hast, also man muss halt verschiedene Räume anbieten und da auch wieder mit den Leuten, mit den Mitarbeitern reden und einfach auch gucken, okay, habe ich denn Leute, die die ganze Zeit telefonieren, müssen die dann wirklich im Großbüro sitzen? Ne? Oder das kann ja auch durchaus mal sein, dass man sagt, ich sag mal, wenn man in Großstädten wie München, Berlin oder in Hamburg oder sowas ist, vielleicht kann man da auch sagen, vielleicht reicht da auch ein traditionelles Büro und wenn ich eine coole Location brauche, dann gehe ich irgendwo in einen Coworking Space oder in irgendwelche Shared Offices oder keine Ahnung wo und hole mir da die Inspiration, die ich vielleicht brauche, um kreativ zu werden. Also halte ich jetzt auch nicht für falsch, ehe man sich jetzt sozusagen da irgendwie was hinzimmert dann selber und kommt dann gar nicht mit klar, dann passt die Technik nicht oder dann fühlt sich einfach nicht gut an, ne? Fühlt sich einfach nicht passend an.
Genau, Thema Technik muss auch dazu passen.
Aber das ist, genau, und klassischerweise ist das, also das war jetzt vor ein paar Jahren sogar noch der härtere Einstieg, also das oder beziehungsweise der häufigste Einstieg eigentlich für uns, dass die Leute da angekommen sind mit diesem Workplace-Thema sozusagen im Gepäck und gesagt haben, Mensch, hier, wir haben jetzt das und das Thema, wie sieht denn da jetzt aus? Und wir sagen, okay, habt ihr da mal mit unseren Leuten geredet, also habt ihr mal mit euren Leuten geredet? Ne? Und das, also das war so der klassische Einstieg, wie die Leute zu uns gekommen sind, obwohl wir das eigentlich, ich sag mal, noch mit am wenigsten machen.
Ja, New Work ist doch das mit dem
Sitz in dieser
4-Tage-Woche.
Genau. Ja, aber da haben wir jetzt auch gerade, also gerade ganz aktuell einen ganz spannenden Kunden sozusagen, der im Prinzip auch eine ähnliche Herausforderung hat, die jetzt sozusagen einen neuen Raum oder neue Räume geschaffen haben. Und da jetzt einfach gucken, okay, wie kriegen die das jetzt für ihre Mitarbeiter und für ihre Führungskräfte so verkauft, dass die auch benutzt werden. Also auch aber also positiv, nicht jetzt zu sagen, okay, wir, also nicht verkaufen im Sinne von, wir drücken euch jetzt was auf, sondern wie können wir das jetzt optimal nutzen, die Sachen, die wir jetzt einfach da haben. Und das ist halt auch interessant, weil natürlich, auch wenn ich persönlich lieber Homeoffice mag, gibt es ja auch wieder andere Leute. Ne? Und da dann einfach den Raum wieder aufzumachen, das ist halt auch einfach ein spannender Prozess.
Das Büro muss auf jeden Fall der Arbeit dienen, dass man halt sagt, ich kann da die richtige Arbeit auch erledigen für die Leute, die dann auch entsprechend vor Ort sein wollen. Und es, wie du auch schon gesagt hast, macht ab und zu auch Sinn. Es gibt nichts, was man per se nur hybrid machen kann oder nur remote machen kann. Es gibt Dinge, die machen vor Ort halt viel mehr Sinn, gerade Kreativworkshops zum Beispiel. Stillarbeit, telefonieren. Das geht auch zu Hause im Büro, wenn ich Vertriebler bin. Dann kann ich den ganzen Tag zu Hause hocken und dann 8 Stunden telefonieren. Dafür muss ich nicht ins Büro kommen. Am Ende muss ich ja eh nur im CRM dokumentieren und telefonieren. Das kann ich theoretisch gesehen von überall machen, solange ich in Ruhe Arbeitsplatz habe. Aber wahrscheinlich, um mal so ein Strategie-Meeting zu machen im Sales-Team, sollte ich dann halt vielleicht mal vor Ort sein. Das muss man dann entsprechend auch so ein bisschen planen. Lass uns doch mal den letzten Punkt, Tools und Technik, sprechen. Was steckt da für euch drin?
Ja, das ist im Prinzip so im besten Falle das, was unsichtbar im Hintergrund läuft. Das sind dann einfach, also ne, das sind dann so klassische Sachen. Was nutzen wir denn für Tools? Ne? Also ist es denn irgendeine Whiteboard-Lösung? Ist es denn irgendeine Chat-Software? Ist es denn irgendwelche Kanban-Boards, wie auch immer das dann aussieht? Ne? Also wie organisieren wir das sozusagen technisch? Ne? Und deswegen sozusagen im besten Falle unsichtbar, weil das meistens Sachen sind, die jetzt gefühlt auch zu viel Frust führen. Ich denke mal, da brauche ich euch wahrscheinlich wenig dazu sagen. Das heißt dann einfach zu sagen, okay, das funktioniert einfach, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und auf der anderen Seite unterstützt es aber die Arbeit dann auch so, dass es halt auch nicht im Weg ist und dass es, wenn möglich, auch einen bestimmten Mehrwert liefert. Ne? Und das kann, ich sag mal, das kann was ganz Klassisches sein, wie ein Office 365 für alle und die Tools einfach ordentlich genutzt. Das kann dann auch, ich sag mal, vielleicht eine Stufe tiefer dann irgendwie Slack und keine Ahnung was alles sein oder dann sogar noch mehr, ne? Dass man dann sagt, okay, man hat dann, also ist ja natürlich in Deutschland dann immer noch mal so ein Thema, brauche ich auch nicht sagen, die ganze DSGVO-Geschichte, ne? Also wo werden die Daten überhaupt, wo landen die dann wirklich? Da sind mitunter Unternehmen auch noch so ein bisschen blauäugig unterwegs. Aber also da dann einfach zu schauen, was bringt uns was und aber auf der anderen Seite auch nicht jedem neuen Tool, jedem hippen Zeug irgendwie hinterher zu rennen. Weil im Endeffekt, es muss den Leuten auch irgendwie was bringen. Also ich bin persönlich, ich hab hier immer seit Jahren, jetzt habe ich hier wieder so einen physischen Planer hier vor mir liegen. Ich hatte auch schon alle möglichen Notion, Obsidian, alle möglichen Trello-Boards auch schon unterwegs. Also das muss halt einfach passen und das kann sich aber auch ändern, glaube ich.
Genau, du hast gesagt, das ist so ein bisschen unsichtbar, das Thema. Ich glaube, so kann man es auch ganz gut beschreiben. Also ich glaube, Tools und Technik unterstützen all die Punkte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, positiv, hoffnungsvoll. Das soll auf jeden Fall etwas dazu beitragen, dass diese Dinge wie zum Beispiel OKRs, die müssen ja auch immer dokumentiert werden oder auch geplant werden, Das Thema Leadership, das Thema Workplace, vielleicht muss ich Sitzplatzbuchung machen, da brauche ich halt ein technisches Tool für, damit am Ende das halt auch gemacht werden kann. Das sind alles Dinge, die in diesem Thema Tools dann auch drin sind. Und es ist auf jeden Fall nicht der erste Schritt. Wir haben jetzt auch als letzten Punkt aufgenommen. Ich habe ihn ganz bewusst auch ganz nach unten geschrieben. Ich glaube, bei euch auf der Seite steht er auch ganz unten. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber zumindest die Technik ist immer etwas, was eigentlich zum Schluss dann reinkommt, was zur Unterstützung dann des agilen Teams, des selbstorganisierten Teams, des Scrum-Teams dann nachher da ist. Wir erleben es sehr häufig als technisches Unternehmen, was ja Software herstellt und vertreibt, dass die Organisationen ankommen und sagen so, hey, verkauf mir doch mal Jira, ich will Scrum machen. Aha, okay. Und dann füllen wir doch Jira ein. Ich will jetzt diese Scrum-Boards haben, weil ich will jetzt auch agil sein. Und dann weiß man schon so, okay, lass uns doch nochmal irgendwie so vorne drüber reden. Nee, haben wir schon alles gut. Wir sind schon agil, das läuft schon. Haben wir schon beschlossen, dass wir das sind. Da weiß man halt so, die Adoption dauert so 3 Jahre und dann wird das nächste Pferd ausgesucht und dann probiert man dann halt irgendein anderes Technik-Tool, weil man gemerkt hat, hey, hat gar nicht funktioniert. Und dann merkt man nach 3 Jahren bei dem nächsten Tool auch wieder, das hat nicht funktioniert. Lag halt nicht am Tool, lag halt an dem ganzen Prozess davor. Deswegen, das Tool dient immer zur Unterstützung, ist nie der Ersatz dafür, dass der Rest funktioniert.
Finde ich, hat man jetzt im Vorfeld auch schon mal der Algorithm von dem Elon Musk, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, finde ich immer ganz gut. Wie gesagt, auch wenn die Person Elon Musk vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber der sagt ja auch, ne, also erstmal manuell alles machen, erstmal alles abschneiden, erstmal manuell die Sachen quasi machen. Also das ist jetzt auf Produktion getrieben, aber das kann man, glaube ich, auch mit Tools machen, dass man einfach sagt, man versucht nicht, das alles mit Tools zu erschlagen, sondern die Tools kommen wirklich erst zum Schluss. Erst wenn man weiß, okay, das brauche ich alles, ich muss Aufgaben irgendwo erfassen, ich muss vielleicht Zeiten irgendwo erfassen, ich muss irgendwie kommunizieren und da dann aber auch sozusagen dann das Bare Minimum, also wirklich nur das, was man wirklich braucht. Nicht 5 Kommunikationstools, sondern nur 1. Wir hatten auch am Anfang, da gab es einen WhatsApp-Kanal, dann hatten wir Slack, dann gab es noch Teams und ich habe dann irgendwann gesagt, ey, wo soll ich jetzt was schreiben? Ne? Und dann haben wir gesagt, pass auf, Schluss jetzt, wir machen jetzt nur noch Slack, fertig. So, ne? Aber andere Teams entscheiden sich vielleicht für was anderes. Und das ist halt wichtig. Und das muss halt irgendwie immer reinpassen in den ganzen Kosmos, mit dem man da unterwegs ist. Genau.
Vor allem auch in die Kultur, wie man dann arbeiten möchte. Viele Tools sind ja auch sehr unterschiedlich, so von eher prozessual getrieben, eher ein bisschen intransparenter in der Arbeit, sage ich mal ganz vorsichtig. Dann gibt es ja Tools so, wo wir uns ja auch bewegen, Google in Atlassian-Welt, die eher sehr transparent in der Zusammenarbeit sind, wo es darum geht, eher Informationen und Teamzusammenarbeit zu fördern, während es jetzt andere Hersteller gibt, die ja dann eher so auf den ich-bezogenen Ansatz agieren. Ich will meine Notizen machen, die per se dann immer default erstmal auch nur auf mich berechtigt sind, wo ich zwar was freigeben kann, aber das ist aber eine andere Art Arbeitsweise, wo auch die Kultur der Tools natürlich einen entscheidenden Faktor dann auch spielen, wo ich zumindest, also jetzt mal ein Plädoyer aus der Technikwelt natürlich auch sagen würde, beschäftigt euch auch trotzdem damit natürlich im Detail, was soll dieses Tool am Ende erfüllen und vor allem, was tut es der Kultur auch Gutes und entscheide ich mich für Anbieter A oder B, hat nicht nur etwas mit dem Feature-Set zu tun, sondern auch etwas mit der Kultur zu tun, weil es macht schon etwas mit einer Organisation, ob zum Beispiel alles transparent auto per se in so einem Tool ist oder per se erstmal alles gesperrt ist und man es freigeben kann, weil es führt dazu, dass die Leute es am Ende nicht freigeben. Ja, das kann per se gut sein, je nachdem, in welchem Umfeld ihr auch aktiv seid, ist es vielleicht wichtig. Vielleicht hilft es aber auch, wenn ihr eher mit Tools arbeitet, die per se alles offen gestalten, eher transparenter sind und diese Zusammenarbeit, diese Kommunikation zum Beispiel eher fördern. Da muss man auf jeden Fall gucken, dass man das richtige Tool auswählt. Ich weiß, dass viele Leute eher so auf dem Feature-Set oder auch den Preis natürlich auch schauen und sagen halt so, ja, aber das eine Tool kann auch das eine Feature mehr. Brauchen sie zwar gar nicht, aber kann es halt und ist ja auch noch 10 Cent pro Jahr günstiger. Deswegen kaufe ich jetzt mal das, weil vielleicht brauche ich in 3 Jahren dieses eine Feature noch. Das ist halt immer ein bisschen schade. Das merke ich zumindest aus der Brille sehr häufig, dass die Organisationen sich leider nicht so richtig Gedanken machen um diesen Technik-Tool-Part, wie der dann doch aufgestellt sein müsste, um eigentlich diesen ganzen Part Modern Work, Modern Workplace, New Work auch sauber zu unterstützen.
Ja, da muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen gucken. Also klassischerweise ist das dann ja immer so bei der IT irgendwie mit aufgehangen, je nachdem, wie die IT-Abteilung dann unterwegs ist. Die haben dann mitunter lange Verträge schon mit irgendwelchen Sachen. Die haben dann schon eine IT-Landschaft, wo die dann Sachen nur integrieren können. Also das ist jetzt auch wieder leider so, wie es gelebt ist, nicht so, wie es sein sollte. Ich denke mal, da, wie gesagt, da kennt ihr wahrscheinlich dann noch bessere Geschichten. Und da wird dann mitunter auch nicht das beste Tool einfach ausgesucht, sondern einfach vielleicht das, was gerade in die Landschaft mit reinpasst und wo ich mir da aber sage, das bringt gar nichts. Oder es wird ständig irgendwas gewechselt. Ne? Und also ich glaube, gerade so bei Tools kriegst du die Leute auch am schnellsten irgendwie richtig hart genervt, wenn das ständig irgendwie ein neues Tool ist. Und dann hast du ständig deine Daten wieder neu, dann musst du dich wieder neu einloggen. Dann hast du noch ein Login mehr, dann hast du noch eine 2-Faktor-Authentifizierung. Also da kriegst du die Leute am schnellsten genervt. Ich glaube, die nervt dann weniger, dass sie im Homeoffice nicht mehr arbeiten dürfen, sondern dass sie wieder ins Office kommen müssen. Das ist vielleicht noch nervig, aber wenn sie sich dann noch ständig neu einloggen müssen und irgendwelche Berechtigungen fehlen oder für jede Software, also auch im Konzern, ne, für jede einzelne Software, für ein Chrome brauchte ich irgendwie die IT-Abteilung, wo ich sage, ja.
Genau, also sind wir da auch so mal zu definieren, wie wollen wir arbeiten, wie viel Vertrauen geben wir auch in den einzelnen Leuten rein. Ihr merkt, es ist ein breites Umfeld, es ist ein sehr spannendes Umfeld. Ich kann nicht an einer Stellschraube drehen und dann erwarten, dass meine Organisation Sprünge nach vorne macht. Es macht immer Sinn, an der Kultur zu arbeiten, am Thema Leadership zu arbeiten, keine Frage. Aber das Ganze ganzheitlich zu betrachten ist viel, viel wichtiger. Das heißt, ruft den Robert an, lasst euch die ersten 5 Punkte erklären, wie die funktionieren. Und für das Thema Tools und Technik könnt ihr dann zu uns kommen und dann helfen wir dem Robert noch gemeinschaftlich mit euch, den letzten 6. Punkt auch noch zu erfüllen. Vielleicht nochmal so ein bisschen abschließend, wie siehst du die Zukunft, Robert? Du bist jetzt sehr tief in den ganzen Organisationen drin. Sag jetzt einfach mal ganz frech, das Thema New Work ist eine sehr sinnvolle Sache. Es gibt sehr viele positive Aspekte, die Organisationen daraus sich ziehen können. Wir haben ja auch gar nicht vorgegeben, wie man wirklich nachher sein muss. Wir haben nicht gesagt, hey, du musst Scrum machen, du musst das machen, du musst jenes machen, sondern wir sprechen ja sehr häufig über nur eine Arbeitsphilosophie. Und ich glaube, jeder muss am Ende auch ganz individuell für sich definieren, was für seinen Case, für seine Kunden dann am besten funktioniert. Und deswegen braucht man Menschen wie dich, die das dann mit den Organisationen zusammen ausarbeiten. Wie ist so deine Perspektive für die Zukunft? Was glaubst du, wo stehen wir vielleicht in 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren in der Organisation? Wird der Schmerz, dieses alte Arbeiten so groß sein, dass sich viel mehr Leute in diese Richtung bewegen? Oder werden wir uns immer in so einer Welt so ein bisschen dazwischen bewegen? Vielleicht kannst du mal so eine kleine Zukunftsperspektive als Abschluss rausgeben.
Ja, ja, also wenn das schon mit dem, wie ich das eine Problem nicht lösen kann, jetzt wie die Zukunft aussieht.
Nur deine persönliche Meinung. Also nee, alles gut. Ich glaube, es gibt auch keine richtige Antwort. Also das ist ja ein Bauchgefühl jetzt von dir.
Wo ich jetzt direkt dran gedacht habe, als du die Frage gestellt hast, ist so diese Herausforderung, die Unternehmen gerade haben. Das hatten wir jetzt gar nicht so sehr besprochen, aber das ist so immer das, was uns, also was im Prinzip unternehmens- oder organisationsübergreifend quasi immer wieder ankommt. Ne? Das sind so Fachkräfte, die fehlen. Also die man vielleicht gar nicht findet oder die wieder gehen, ne, oder einfach die komplett überlastet sind. Das sind so die, ich sag mal, die Top 3 aus den Top 10, die mir jetzt direkt einfallen. Und ich denke, da muss ich schon auf jeden Fall was drehen. Da müssen sich vor allem meiner Meinung nach die Unternehmen drehen. Weil ich glaube, so dieser Fachkräftemangel, der immer propagiert wird, den gibt es, glaube ich, nicht so, wie es dargestellt wird. Also es fehlen bestimmt die Fachkräfte, aber das sind Fachkräfte, die 10 Jahre Erfahrung haben, Anfang 20 sind und am besten kein Geld verdienen sollen. Ne? Das ist immer so der Klassiker, den man quasi braucht. Und die gibt es einfach nicht so. Und das wird, ich meine, das wird mit dem demografischen Wandel, den wir quasi bekommen, das wird nur noch schlimmer. Ne? Und ich meine, dann haben wir auch noch so eine Geschichte wie viele, ich sage jetzt mal so ganz, ganz blöd gesagt, viele Unternehmen oder viele Jobs, die wir machen, sind die denn wirklich nötig? Ne? Also ich glaube, da gibt es andere Bereiche, als die, wo wir zwei arbeiten, die es wirklich noch extrem viel nötiger haben, dass da Leute auch wieder anfangen. Ne? So. Also von daher wird es da schon auf jeden Fall ein Umdenken geben müssen. Und ich sehe die Zukunft allerdings trotzdem extrem positiv, weil ich glaube, weil wir als Land oder auf jeden Fall als Kulturkreis auch so ein bisschen wahrscheinlich mitunter noch verstehen müssen, dass es halt nicht nur physische Sachen sind, die wir herstellen können. Ne? Ich meine, wir kommen aus dem ganzen physischen Autos und so weiter und so fort, sondern dass es auch einfach eine Wissensarbeit sein kann, die wir gut können. Und dass wir das aber auch als Vorteil sehen. Und dass wir da dann so ein bisschen wieder hinkommen, zu sagen, den Leuten einfach so ein bisschen mehr vertrauen und zu sagen, okay, was braucht es denn dafür, damit ihr euch gut fühlt und damit ihr quasi optimal arbeiten könnt und damit wir als Unternehmen in einem relativ, ich sag mal, physisch sehr kleinen Land ohne große Bodenschätze auch in Zukunft quasi noch vorbei, also da vorne bei sein können. Das ist, glaube ich, so ein Thema. Und da kann New Work schon einen Teil dazu leisten oder Modern Work, wie ihr es jetzt sozusagen, wie ihr es jetzt nennt, weil es einfach die Menschen so wieder in den Mittelpunkt stellt. Ne? Weil jetzt nicht wie vor 120 Jahren ein Mensch nur jemand ist, der irgendwie gerade irgendwie die Arbeit ausführt, sondern weil der auch ein Teil ist von einem größeren Ganzen, weil der auch nach Hause kommt und eine Familie hat und weil es dem auch gut gehen soll und da dann einfach angesetzt wird und gesagt wird, okay, wie kann ich als Unternehmen dich unterstützen, damit du mir wieder sozusagen Wert zurücklieferst an der Stelle. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, oder das ist auf jeden Fall was, wo noch mehr passieren muss. Und so dieses ständige Gemeckere, ne, die Leute haben keinen, also die Jugend hat keinen Bock mehr und so weiter. Da gibt es ja genug Zitate von vor 2000 Jahren und von vor 200 Jahren und so weiter. Habe ich neulich auch eine ganz interessante Studie gelesen, dass es gar nicht ein Generationsthema ist, sondern dass es einfach ein Altersthema ist. Also die Leute, die jetzt 60 sind und meckern, hatten mit 20 auch andere Vorstellungen als heute. Das ist einfach so, ne? Und da wird im Moment gerade viel gemeckert. Die Stimmung ist gerade auch nicht so gut, obwohl ich der Meinung bin, da ist auch sehr viel selbstinduziert. Ne? Hat man auch schon so ein bisschen, das ist gerade einfach eine blöde Situation, egal wer jetzt gerade irgendwie an der Macht ist. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir da einfach als Gesellschaft einfach auch die Chancen sehen müssen und einfach sagen müssen, okay, wo geht's denn hin? Und das aber nicht mit Micromanagement und mit Vorgaben, sondern mit, ne, mit Freiheit und mit, ich sag mal, mit Selbstbestimmung, Selbstorganisation, wie auch immer, was auch immer man dann da drüber steht, aber einfach mit anderen Werten und mit anderen Möglichkeiten. Ich denke mal, das ist so ein bisschen das, wo es hingehen soll. Vielleicht ist das von mir sehr naiv gedacht, aber ich glaube nicht, dass wir zurückgehen zu, alles wird vorgegeben und der oder die Chefin weiß das alles und gibt das alles vor, sondern wir müssen da einfach anders denken. Und ich glaube, das ist auch für uns eine der Chancen, ist da überhaupt rauszukommen.
Ja, dann lassen Sie die Chancen doch positiv entgegenwirken und mitnehmen. Ich hoffe, wir haben was Positives mit dem Podcast hier beigetragen, eine kleine Veränderung vielleicht bei euch anzustoßen. Vielleicht habt ihr total Lust, den Robert morgen anzurufen, zu sagen, hey Robert, komm vorbei, wir wollen alle 6 Punkte sofort angehen. Vielleicht passiert das, vielleicht aber auch nicht. Wir schauen mal. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier darüber gesprochen haben. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitgenommen, ein paar Impulse auf jeden Fall. Ich würde mich total freuen, wenn ihr dem Robert oder mir sehr gerne auf LinkedIn oder an modernwork@seibert.group einfach mal schreibt und sagt so, hey, wo steckt ihr denn jetzt gerade in dem Prozess drin? Oder was habt ihr jetzt hier gerade mitgenommen? Oder ihr sagt halt so, hey, ich bin jetzt gerade total begeistert, jetzt will ich sofort loslegen mit dem Thema New Work. Kommt vorbei und helft mir oder gibt mir doch nochmal Impuls, dann schreibt uns doch einfach, egal auf welcher Form, gerne auch in die Kommentare der jeweiligen Plattform unten rein. Ihr könnt uns ja auch gerne auf YouTube angucken. Alles dazu findet ihr unten auf jeden Fall in den Shownotes. Wenn es euch noch geholfen hat, würde ich mich noch über Bewertungen dazu freuen, weil dann habe ich auch noch was Positives hier mitgenommen, dass es euch gefällt. Robert, danke, dass du dabei warst und euch da draußen noch einen schönen Tag.
Danke dir, Florian. Ciao.
Ciao.